Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Jean Faider. Herr Faider, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Ich habe das richtig ausgesprochen.
Ja, ganz richtig.
Ganz richtig. Herr Faider, Sie sind ein ehemaliger luxemburgischer Diplomat, aber in den Ruhestand wollen Sie nicht gehen, obwohl Sie das eigentlich könnten seit 2012. Sie sind auch ein fleißiger Buchautor. Nach Mordshunger bei Westend erschienen, haben Sie ein weiteres Werk vorgelegt. Dieses hier, Leistet Widerstand. Ich habe das Buch mit Interesse gelesen. Ab und zu kam in mir Wut auf, aber ein großer Teil des Buches beschäftigt sich mit Lösungen, die wir schon haben. Spontan fühlte ich mich vom Titel natürlich erinnert an jemanden, den Sie gut kennen, nämlich oder kannten, muss man ja sagen, Stefan Hessel. Der hat ja auch zwei Bücher auf seine alten Tage geschrieben, nämlich Empört euch, aber dann eben auch Engagiert euch. Und hier Leistet Widerstand ist ja schon eine Kampfansage, denn eine andere Welt ist möglich. Wir wollen detailliert über dieses Buch sprechen und dazu auffordern, das Buch zu lesen und vor allem es auch als das zu verstehen, was es sein soll, nämlich sich die Frage stellen, was der Einzelne tun kann. Der Einzelne kann nämlich eine Menge tun, durch zivilen Ungehorsam oder indem er ganz einfach Kontakt aufnimmt, vielleicht zu seinem Landwirt, um so Handelsgesetze einfach zu unterlaufen. Den muss er nicht unbedingt folgen. Würden Sie, bevor wir einsteigen ins Thema, zwei, drei Sätze zu sich selber sagen? Wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie heute tun?
Ja, ich kann nur sagen, dass ich während meinem ganzen Leben mich für die anderen Menschen interessiert habe. Und schon in meiner Jugend habe ich irgendwie die Lage der Menschen als sehr unannehmbar angesehen, die an Hunger zu leiden haben. Mhm. Und ich habe mich während meinem ganzen Leben mit diesem Thema beschäftigt, auch mit allen anderen Ungerechtigkeiten in der Welt. Und auch über meine Laufbahn habe ich gesehen, habe ich erfahren, mit wie vielen Lügen wir eigentlich konfrontiert werden in unseren Medien und so weiter. Und jetzt, nachdem ich jetzt im Ruhestand bin, will ich die Gelegenheit voll nutzen, um irgendwie eine ganze Reihe von Fragen zu klären und zweitens zu versuchen, mich mit anderen zusammenzutun, gemeinsam zu analysieren, uns zu organisieren und zu sehen, was wir gegen diese Missstände in der Welt, in unseren Gesellschaften tun können.
Sie waren ja ständiger Vertreter Luxemburgs bei der Welthandelsorganisation in der UNO und heute 160 Staaten und waren dort ja auch immer ein unbequemer Diplomat. Sie haben ja denen, die es nicht hören wollten, die Sachen gesagt, die gesagt werden mussten. Woher haben Sie die Kraft genommen? Weil das ist ja jetzt nicht unbedingt Karriere fördern. Ständig ist auch Lobbyisten und Vertreter von Global Playern ins Gesicht zu sagen, dass ihre Politik Menschen tötet.
Ja, ich kann nur sagen, ich hatte in Genf trotzdem irgendwie viel Unterstützung gefunden. Sehr früh bei ganz vielen Vertretern der Entwicklungsländer haben mich mit denen zusammengesetzt. Die haben mich auch dafür dazu ermutigt, bei der Welthandelsorganisation einen Unterausschuss den Vorsitz zu übernehmen, der sich mit den am wenigsten entwickelten Ländern abgibt. Und das habe ich während 4 Jahren getan. Ich hatte auch die Gelegenheit, in Genf bei der UNCTAD während einem Jahr den Vorsitz zu führen des Rates für Entwicklung und Handel. Und ich habe die Gelegenheit immer wieder benutzt, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Nur um ein Beispiel zu nennen, diesen Vorsitz bei der UNCTAD fiel zusammen mit der Naturkatastrophe in Haiti 2010. Und wir haben dieses Thema aufgenommen, um zu sehen, was kann die UNCTAD da tun als UNO-Organisation. Und ich habe die Gelegenheit benutzt, um zu sagen, sieht, wie die Kleinbauern in Haiti schlecht behandelt werden durch die neoliberale Ordnung, die dort eingeführt worden ist. Ich habe den Leuten in meinem Gremium da erklärt, Reis ist das Haupternährungsmittel der Haitianer. Und dort haben die lokalen Bauern 100% des Reises selbst produziert, noch vor 30, 40 Jahren. Jetzt, wo die Märkte geöffnet worden sind von außen, werden 90% des Reises, der in Haiti gegessen wird, wird von den Amerikanern dort importiert zu Preisen unter dem Gestehungspreis. Die machen die lokalen Bauern völlig kaputt, die ruinieren diese Bauern mit ihren Familien. Die haben keine anderen Alternative als aufzugeben und vielleicht in die Slums in die Hauptstädte zu gehen.
Was Sie gerade ansprechen, ist auch etwas, was sich wie ein roter Faden durch Ihr Buch durchzieht. Wir haben es heute mit internationalen Regeln des Freihandels zu tun, die alles andere als fair sind. Man könnte das vielleicht vergleichen, wie wenn Toyota vom Stand von heute sich mit der Auto- Autoindustrie Deutschlands in den 50er Jahren angelegt hätte, Toyota hätte natürlich gewonnen. Das ist das, was wir anderen Ländern aufzwingen. Wir nennen das Entwicklungshilfe, aber in Wirklichkeit ist es natürlich ruinös und schlägt auf uns zurück. Ich möchte in diesem Gespräch etwas machen, was ich nur sehr selten mache. Ich habe nämlich ein Fazit des Buches mal formuliert. Ich würde das jetzt einfach mal vorlesen und vielleicht sagen Sie mir, ob ich das richtig zusammengefasst habe, weil ich habe das Buch wirklich komplett durchgearbeitet und es ist zu komplex, um es in so einer Sendung en Detail, mal Sie gehen auch, Sie gucken sich viele Initiativen an, Sie gucken sich viele afrikanische Länder an, Sie springen nach Kuba, Sie springen nach Griechenland, Sie springen nach Palästina, aber ich versuche jetzt mal zusammenzufassen, was ich verstanden habe, was die Botschaft des Buches ist. Vielleicht liege ich richtig, ich hoffe es. Das Fazit dieses Buches, unser kapitalistisches Wirtschaftssystem kommt nicht ohne Krieg aus. Auch Handel ist Krieg, Krieg um Marktanteile. Die Natur geht dabei vor die Hunde, während Millionen Menschen verhungern. Die moderne Industrielandwirtschaft ist neben Krieg der Hauptverursacher von Massenflucht, denn sie verwüstet den Planeten. Wenn wir den noch klassisch arbeitenden Kleinbauern nicht auf seiner Scholle, sprich in seiner Heimat, unterstützen, lösen wir eine globale Massenflucht auf, die auch militärisch nicht zu stoppen sein wird. Die Alternativen sind da, wir müssen sie nur gehen, die und sie gegen Global Player durchsetzen. Wir brauchen endlich einen fairen Welthandel, faire Regeln. Wir brauchen Transparenz. Das heißt, lokaler Widerstand ist jetzt Gebot der Stunde. Es gilt jetzt, das Steuer rumzureißen und ein radikales Umdenken einzuleiten. Die Alternativen machen, statt die Alternativen zu fordern. Eine andere Welt ist möglich, wenn wir als Zivilgesellschaft sie durchsetzen. Nachhaltigkeit muss Profitstreben ersetzen, damit der Planet mit all seinen Bewohnern, ich sage ganz bewusst, mit all seinen Bewohnern eine Chance hat. Wenn es der Spezies Mensch im 21. Jahrhundert nicht gelingt, im Einklang mit der Natur zu leben, dann werden wir aussterben. Wir sind angezählt und haben jetzt die Chance zu beweisen, dass wir klüger sind als die Dinosaurier. Ist das richtig zusammengefasst?
Ich glaube, da haben Sie schon die größten Teile dieses Buches sehr, sehr gut zusammengefasst. Vielleicht könnten Sie noch ein Wort sagen, auch zu, dass ich mich in meinem Buch äußere zu Europa und zu der Europapolitik, wie wir sie seit Jahren betreiben, seitdem wir den Euro eingeführt haben. Mhm. Und ich finde, dass diese Austeritätspolitik, die wir eingeführt haben und die wir den Ländern auch im Süden Europas, hauptsächlich den Griechen, da diktiert haben, zu keinem Erfolg geführt hat und zu einem sehr großen Desaster und zu größeren Ungleichheiten. Und ich glaube, da gibt es auch eine große Notwendigkeit, irgendwie das in eine ganz andere Bahn zu leiten. Und ein anderes Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt, was ich auch beschrieben habe, ist das Thema Palästina. Ich habe diese palästinensischen Gebiete besuchen können. Und ich habe gesehen, wie dort die Ungerechtigkeiten, wie diesen Leuten Tag für Tag neues Land weggenommen wird, Wasser geraubt wird und so weiter. Und ich glaube, wir als Europäer haben eine Verantwortung zu sehen, dass es doch zu einer friedlichen Konfliktlösung kommt, die ist möglich. Ich glaube, wir müssen unsere Möglichkeiten, die wir haben, als Europäische Union, auch mit unserer Wirtschaftsunion, mit unseren Handelsmöglichkeiten gegenüber Israel, darauf zu pochen, dass diese beiden Parteien sich zusammensetzen und es zu einer Lösung kommen lassen.
Herr Feider, vielen Dank für diese Ergänzung. Wir werden das Thema Griechenland, Europa und was Solidarität in Europa angeht, Das werden wir ansprechen. Palästina sprechen wir natürlich auch an. Sie haben ja in diesem Buch Palästina mehr als ein Kapitel gewidmet, kann man sagen. Und dafür gibt es auch Gründe, da werden wir drauf zu sprechen kommen. Aber fangen wir erstmal bei dem Standort an. Sie kommen ja aus Luxemburg. Und Luxemburg ist ja, muss ich nicht sagen, ein Steuerparadies. Ja. Eine Landschaft, die aus Briefkastenfirmen besteht. Und das Ganze wird ja auch von Jean-Claude Juncker, der ja selbst Luxemburger ist, sage ich mal, ja auch mitgepusht. Ich habe ihn jetzt mal als Steigbügelhalter der Finanzoligarchie beschrieben. In Ihrem Buch bin ich auf viele Zahlen gestoßen, die mich fassungslos gemacht haben, weil sie so hart sind, dass ich denke, es kann eigentlich gar nicht sein. Ich musste da an einigen Stellen lachen. Ich beschreibe mal, was ich in Ihrem Buch gefunden habe. Die McDonald's-Filiale Luxemburg hat zwischen 2009 und 2013 13 Personen einen Umsatz machen lassen von 3,7 Milliarden. Also 13 Personen haben für 3,7 Milliarden Burger verkauft und darauf, tut mir leid, darauf haben die 16 Millionen Steuern bezahlt. Das alles ist legal. Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, wie diese Techniken funktionieren. Es gibt ja 4.000 Investmentfonds, die dort eben solche Modelle anbieten. Ich habe es abgeschrieben, aber man kann es sich nicht merken. Das ist die legale Technik der Steuervermeidung. Ein Konstrukt auf dem Papier, muss man sagen. Man hat die Einkaufsstelle auf den Kaimaninseln. Die Finanzdienste werden in Luxemburg abgewickelt, die Lizenzgebühren in Irland abgerechnet, also zum Beispiel bei Apple, Transportkosten die Insel Man, die Verteilung von den Bermuda-Inseln aus, Personalkosten in Jersey und das Ziel ist eben das Steuereinkommen in den Ländern, wo der Konsum stattfindet, dass der eben dort nicht versteuert wird. Was soll das alles? Die Gewinne, die dort anfallen, die müssen ja irgendwo hin. Und die landen auch in der Nahrungsmittelspekulation. Was ist Luxemburg eigentlich für ein Land?
Wir sind ein Gründungsland der Europäischen Union. Luxemburg hat seinen aktuellen Reichtum erreicht, hauptsächlich durch die Stahlproduktion. Wir wären immer ein Land gewesen, das viel Stahl produziert und exportiert hat. Wir hatten dann in den 70er Jahren die Stahlkrise erlebt und mussten dann sehen, Anfang der 80er Jahre, auf welche andere wirtschaftlichen Pfeiler können wir unsere Wirtschaft da weiterführen. Und da haben wir die Möglichkeit entdeckt, irgendwie mit den Finanzen, mit den Steueroptimierungsmöglichkeiten und so weiter, die sind dann mehr und mehr voll ausgenutzt worden. Und ich habe dann festgestellt, dass wir da irgendwie einen sehr großen Mangel haben an Transparenz, an Öffentlichkeitsarbeit. Und ich glaube, diese LuxLeaks-Geschichten wie auch die nachfolgenden Panama Papers und Paradise Papers haben gezeigt, welche Unordnung eigentlich weltweit auf diesem Gebiet besteht und welches großes Bedürfnis irgendwie, dass die Politik da irgendwie dafür sorgte, dass es doch zu einer ganz anderen Ordnung kommt. Mhm. Das hat zu den ersten Initiativen geführt, der Europäischen Kommission, auch von den Finanzministern der 28 Mitgliedstaaten. Ich glaube, es kommt jetzt daran an, zu sehen, zu prüfen, wie genau die umgesetzt werden und wie vollkommen und unvollkommen die sind. Und ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema und wir müssen da unbedingt weiter am Ball bleiben.
Was passiert denn eigentlich mit Journalisten oder Whistleblowern, die sagen, sie wollen diesen Sumpf zumindest anfangen auszuleuchten? Werden die mit offenen Armen empfangen?
Ja, ich möchte zuerst sagen, dass die LuxLeaks-Affäre gezeigt hat, dass die demokratischen Verhältnisse eigentlich nicht dazu geführt haben, diese Missstände aufzudecken. Es sind Journalisten gewesen, die sich zusammengesetzt haben, die haben ein Konsortium zusammengestellt und die haben Dokumente zusammengebracht und so weiter, um diese Affäre aufzudecken. Und das sind es ist auch dasselbe Journalistenkonsortium gewesen, was zu dem Panama Papers und den Paradise Papers geführt hat, was zeigt, dass dort eine Resistenz gegen Missstände aufgebaut werden konnte von anderen als von den normalen demokratischen Institutionen. Das ist ein erster Punkt.
Mhm. Also einen tiefen Staat?
Ja, mhm. Ja, natürlich. Und wie gesagt, es ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Die Konzerne, die haben natürlich die Möglichkeit, da große Zahlen von Rechtsanwälten einzustellen, um zu sehen, wo sind die Lücken, wo ich da irgendwie mich um die Steuern da drücken kann und so weiter. Und die finden jeden Tag neue Möglichkeiten, um da herumzukommen.
Legal.
Anscheinend legal. Ob das aber legitim ist, das ist eine völlig andere Sache. Und darauf kommt das an. Und ich glaube, die Öffentlichkeit nimmt es weniger und weniger an, dass wir als Privatpersonen Steuern bezahlen, dass Klein- und Mittelbetriebe Steuern bezahlen, aber die großen Konzerne, die sowieso die größten Reichtümer für sich in Anspruch nehmen und so weiter, die brauchen keine Steuern bezahlen. Das ist total, völlig unannehmbar. Die Öffentlichkeit nimmt das nicht mehr hin und ich glaube, der Druck wird weitergehen, um das irgendwie zu korrigieren.
Mhm. 27% des BIPs in Luxemburg entfallen auf den Finanzsektor. Das ist ja ein einsamer Weltrekord.
Ja, ich finde, dass das übermäßig ist und ich finde, dass unsere Politiker in Luxemburg nicht genügend berücksichtigen, dass das eine Abhängigkeit ist, die zu groß ist. Und was ich eigentlich der Politik in Luxemburg vorwerfe, ist, dass sie nicht genügend darauf bedacht sind, die Wirtschaft stärker zu diversifizieren und nicht von einem Sektor allein abhängig zu sein.
Mhm. Gibt es europäische Regierungen, die bei solchen Rechercheverfahren behilflicher sind als andere? Oder sind sie da alle gleich verschlossen?
Ja, ich stelle natürlich fest, dass nicht allein Luxemburg betroffen ist, dass auch in anderen Ländern es große Probleme gibt, wie zum Beispiel in Irland, in den Niederlanden. Auch in Deutschland gibt es Probleme mit diesen Steuergeheimnissen und so weiter. Ich glaube, wir sind alle irgendwie gemeinsam betroffen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt ein großer Druck irgendwie aufgebaut werden konnte und dass die Europäische Kommission und unsere Regierungen irgendwie jetzt unter Druck gesetzt worden sind, um da irgendwie zu handeln.
Herr Feider, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt Menschen, die sind völlig skrupellos, die verfügen halt über enorme Gewinne und enorme Vermögen, die man sich nicht vorstellen kann. Mir egal, so egal kann das nicht sein, weil dieses Geld sucht ja Anleger, wie es so schön heißt. Der Markt sucht Anleger. Man muss auch dazu sagen, dass von 100 Euro 98 bereits in diesem Finanzsektor landen und die nur noch zwei in der Realwirtschaft. Und deswegen muss man sich nicht wundern, dass da auch nichts passiert. Aber dieses Geld, was eben sich vermehrt, will irgendwo hin und da gibt es nichts, was da heilig wäre. Zum Beispiel die Nahrungsmittelspekulation, die auch in diesem Buch beschrieben wird. Also Menschen verhungern, indem man einfach auf Nahrungsmittel spekuliert. Nur dass die diese Nahrungsmittel dann nicht kaufen können, keine Alternativen haben, weil es sind die einzigen Nahrungsmittel, die sie haben. Oder Landgrabbing findet statt. Es wird auch sehr viel Geld ausgegeben für Pestizide, für die moderne Landwirtschaft, wo man eben auch Saatgut lizenziert immer wieder neu erwerben muss. Also das hat alles mit uns dahingehend zu tun, dass wir ja Flüchtlingsströme auslösen. Diese Menschen kommen ja dann zu uns an, zu uns. Also das heißt, es betrifft uns alle. Was halten Sie denn von diesen Geschäftsmodellen, die sich ja langsam durchsetzen oder immer, wo man sagt, okay, da gibt es Missstände und gerade die Firmen, die keine Steuern bezahlen und sie mit organisiert haben, die Missstände, die treten dann mit dem Staat in so eine PPP-Verfahren und versuchen da zu helfen. Privatwirtschaft und Staat zusammen, können das Problem lösen oder sagen Sie, das funktioniert überhaupt nicht?
Sie sprechen die Thematik an von den öffentlich-privaten
Genau.
Partnerschaften.
Public-private
Die gibt es
partnerships, ja.
immer mehr und mehr. Das hat begonnen unter Obama mit einer Alliance for Nutrition and Development 2012. Und das ist auch weitergeführt worden bei dem letzten G20-Gipfel in Hamburg. Da haben die Deutschen unter Angela Merkel einerseits einen Compact with Africa irgendwie angeführt und zweitens auch einen Marshallplan mit Afrika. Und dort wird dann die Behauptung immer wieder aufgebracht, um zu sagen, wir, die Staaten, wir können es uns nicht leisten, alleine die genötigen Gelder aufzubringen, um gegen Hunger und Armut in den Entwicklungsländern vorzugehen. Wir brauchen da die Unterstützung der Privaten. Und dann wird ein Anruf gemacht oder eine Möglichkeit geschaffen, um die Betriebe, um die Konzerne da zusammenzubringen, um dabei zu helfen. Und das ist irgendwie eine große Täuschung, weil natürlich diese Konzerne sehr gerne bereit sind, irgendwie alle Möglichkeiten zu nutzen, um eine Öffnung zu bekommen, neue Öffnungen zu bekommen, neuen Zugang zu den Märkten in den Entwicklungsländern, damit doch die Gesetzgebungen irgendwie flexibilisiert geändert werden, ihnen besseren Zugang gewähren und so weiter. Und
Also sie missbrauchen den Staat.
das führt dann auch dazu, dass immer mehr und mehr große Konzerne, Betriebe, auch Investmentfonds und so weiter, große Ländereien pachten oder aufkaufen, um doch zu produzieren für den Export. Und um sich diese Ländereien anzueignen, kommt es dazu, dass die Leute, die bis dahin dort gelebt haben und dort produziert haben, um sich zu ernähren, die werden dort eingeladen, rauszugehen. Und wenn sie das nicht freiwillig tun, dann werden sie hinausgetrieben, mit Gewalt, wenn es sein muss. Und das führt natürlich zu sehr, sehr großen Schwierigkeiten in vielen, vielen Teilen von Afrika, auch von anderen Entwicklungsländern. Und ich glaube, man muss sehr aufmerksam sein mit all diesen Prozessen. Und ich bin auch nicht ganz beruhigt, wenn ich sehe, dass einige dieser Fonds sogar in Luxemburg angesiedelt sind, die in Afrika ihre Umtriebe doch treiben und so weiter.
Also Sie sprechen ja diese philanthropisch-kapitalistischen
Ja.
auch Stiftungen an. Da ist ja auch, da fällt der Melinda Gates natürlich das Wort, die Bill Gates-Stiftung, die auch Großaktionäre bei Monsanto sind und sich auch für Agrar stark machen, die ganz stark auf Kunstdünger spezialisiert sind.
Ja.
Also das ist nicht Selbstloses.
Ja.
Warum es damit zu tun hat und was man vielleicht verstehen sollte, ist, dass diese Konzerne hier helfen können, hat, weil der Staat eben pleite ist, hat damit zu tun, dass der Staat ja keine Steuern mehr einnimmt, weil er ja diese Steuergeschenke an die Konzerne macht. Das heißt, der Staat selber sorgt für Probleme und das Geld, was dann transferiert wird bei einem Konzern, der tritt dann als Helfender auf. Wann dämmert es den Menschen, dass diese Art von Politik ja nicht auf dem Bankkonto endet, sondern wenn man in immer mehr Ländern, nicht, ich sage jetzt mal das böse Wort Dritte Welt, aber auch in Afrika, Menschen auf diese Art und Weise von ihrem Grund und Boden vertreibt ja. Und sie in die Städte fliehen, dort gibt es keine Arbeit. Wenn man das weiter so macht, wie man das macht, dann muss man sich doch nicht wundern, dass sich solche jungen Menschen Terrororganisationen anschließen oder als Flüchtlinge rüber machen. Ja. Das ist doch eine Rechnung, die auch für den Staat selbst gar nicht aufgeht. Ja. Der zahlt doch drauf.
Ja. Hinzu kommt natürlich, dass diese Landeignungen durch diese Konzerne, durch diese Großbanken, durch diese Investmentfonds dazu führen, dass man dort ein Modell von Landwirtschaft einführt, was das sogenannte konventionelle industrielle Modell der Landwirtschaft ist. Das ist ein Modell der Landwirtschaft, das verbunden ist mit dem Einsatz von vielen Pestiziden, von
Roundup,
OGMs, Saatgut und so weiter, Roundup und so weiter. Und das ist ein völlig verkehrtes Modell im Vergleich zu dem, was gebraucht wird, der Familienbetrieb, die Kleinbetriebe und so weiter, um irgendwie in den Entwicklungsländern effizient vorgehen zu können gegen den Hunger und gegen die Armut. Mhm. Das ist die eine Seite des Modells natürlich und wie gesagt, all diese Konzerne, die bezahlen ganz wenig Steuern und die Regierungen, die leiden darunter. Mhm.
Dass Land in Afrika so billig zu kaufen ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass die aus Tradition andere Eigentumsrechte gelebt haben, da hat man immer auf dem Land gelebt und konnte aber nicht beweisen, dass man es mal gekauft hätte. Das ist einfach von Generation zu Generation weitergegangen. Hat aber eben auch damit zu tun, dass die Köpfe in diesen Regierungen sehr korrupt sind. Viele davon sitzen ja in Genf. Den laufen sie ja über den Weg. Wenn die nach Hause fahren, meinen die ja Genf. Die verkaufen ihr Heimatland für Geld und sind eigentlich nur darauf aus, dass sie jeden Tag ihre Spesen mitnehmen. Sehen Sie das auch als ein Problem, dass wir es eben nicht nur mit Konzernen zu tun haben, die nach dem Land greifen, sondern dass wir es auch mit korrupten Eliten in diesen Ländern zu tun haben, die dem irgendwie die Tür öffnen?
Es gibt in der Tat korrupte Eliten, die nur darauf aus sind, irgendwie auch selbst zu Geld zu kommen. Die lassen sich irgendwie bestechen oder sie geben sich der Illusion hin, dass über diese Landeignungen, die sie da organisieren, die Möglichkeit schaffen, irgendwie Steuern eintreiben zu können. Aber das ist in der Tat gar nicht der Fall, weil all diesen Konzernen, die sich da mit dem Land abgeben, irgendwie, die lassen sich während Jahren irgendwie sehr steuerfrei da irgendwie einführen lassen und so weiter. Mhm. Aber dieses Problem von der Landeignung, des Landgrabbing, ist ein sehr, sehr großes Problem, weil es, wie gesagt, ein anderes Landwirtschaftsmodell dort einführt, weil so viele Leute von ihren Ländereien und von ihrem Gemeinwesen vertrieben werden, oft sehr, sehr oft mit Gewalt. Und auch weil es doch zu sehr großen Störungen kommt, was die Umwelt anbelangt. Mhm. Aufgrund von der Tatsache, dass die Aneignung von Ländereien stets verbunden ist mit der Aneignung von Wasserressourcen, von Seen, von Flüssen und so weiter. Und die beiden, die gehen zusammen, das geht immer auf den Kosten von den Lokalen.
Wie nachhaltig ist diese Landwirtschaft, von der Sie sprechen?
Das ist überhaupt keine nachhaltige Landwirtschaft. Das ist eine destruktive Landwirtschaft, weil sie die Umwelt zerstört. Das ist eine destruktive Landwirtschaft auch in Hinsicht, dass sie ein anderes Modell aufzeigt, wie das, was von den internationalen Organisationen als Modell vorgezeigt wird, nämlich den Kleinbetrieb, den Familienbetrieb, wo das Potenzial besteht, mehr zu produzieren, besser zu produzieren, um gegen Hunger und Armut vorgehen zu können.
Mhm. Wie viel Prozent, wenn Sie eine Zahl nennen können, machen denn in diesen afrikanischen Staaten den Kleinbauern? Wie viel Prozent der Lebensmittel werden denn von denen produziert?
Die Kleinbauern in den Entwicklungsländern insgesamt sind zuständig für etwa 80% der Lebensmittel, mhm, die die Leute haben. die sind die großen Verantwortlichen für die Nahrungsproduktion. Das sind nicht die Multis, das sind nicht die Konzerne, das sind die Kleinbauern. Mhm. Und das ist eine Realität, die muss man berücksichtigen. Ich glaube, dort liegt das große Potenzial, um die Lage insgesamt zu verbessern.
Mhm. Die moderne Landwirtschaft ist ja immer angetreten und verteidigt ihr Modell eben auch mit Kunstdünger und schweren Maschinen, dass sie damit den Welthunger bekämpfen möchte. Das ist ihnen ja in all den Jahren dahingehend nicht gelungen, dass zwar mehr Lebensmittel produziert werden, als verbraucht werden können, aber die kommen da nicht an. Wie geht man als Multi, Sie haben denen oft ins Gesicht gesagt, wie geht man denn mit dieser Tatsache um? Ist ja kein Vorwurf, es ist ja eine Tatsache, dass das irgendwie nicht funktioniert, dass also hier spekuliert wird.
Ja, das Ganze hat zu tun mit Geld verdienen, mit Profiten und so weiter. Immer wieder wird behauptet, wir sehen, dass die Weltbevölkerung wächst. Und um diesem Wachstum entgegenzuwirken, müssen wir dafür sorgen, dass immer mehr landwirtschaftliche Produkte, Nahrungsmittel produziert werden. Das ist das ganz falsche Problem. Mit dem, was wir heute produzieren an Nahrungsmitteln, könnten wir das Doppelte der Weltbevölkerung ernähren. Das Problem besteht darin, dass 40% der Nahrungsmittel, die wir produzieren, heute benutzt werden, um unser Vieh, unsere Kühe, unsere Schweine und unsere Hühner zu füttern, hauptsächlich mit Soja, Sojaschrottimporten aus Amerika und noch mehr aus Lateinamerika, die dort mit völlig nicht nachhaltigen Methoden da angepflanzt werden und so weiter. Und zweitens, weil etwa 30% der gesamten Nahrungsproduktion, Mittelproduktion gebraucht wird, damit wir alle irgendwie mit unserem Auto da besser herumreisen können und unseren Sprit mit diesem Biosprit da vermischen können.
Mhm. Dann stimmt das, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, weil es ein sehr harter Satz, Handel tötet stärker als Bomben.
Ja. Wie gesagt, wir haben den Afrikanern dort irgendwie eine Handelsordnung auferlegt, hauptsächlich über die letzten Jahre, die diesen Ländern die Möglichkeit völlig wegnimmt, um eine eigene Landwirtschaft, eine eigene Industrie aufbauen zu können. Wir haben die Märkte dort völlig liberalisiert, wir haben die Zölle da heruntergesetzt, wir haben die dazu gezwungen, die Zölle herunterzusetzen, um diese Märkte völlig zu öffnen für die Billigimporte, Dumpingsimporte aus unseren Ländern, aus dem Norden und so weiter. Und damit, durch diese billigen Importe, zerstören wir völlig die Märkte da unten. Es besteht doch keine Möglichkeit, irgendwie eine eigene Landwirtschaft aufzubauen. Und dasselbe besteht auch für den Industriezweig. Mhm. Als ich noch in Genf gewesen bin, 2012, gab es dort eine Studie, die von der Weltarbeitsorganisation zusammen mit der UNCTAD veröffentlicht worden ist und die festgestellt hat, dass im Zeitraum 1980 bis 2005 etwa 20-25% der Arbeitsplätze in der Industrie in Afrika verschwunden worden sind. Mhm. Und das gilt in meiner Ansicht vor allem für die Textilindustrie. Die ist völlig liberalisiert worden. Und das geschah 2005, als das Multifiber-Agreement abgeschafft worden ist. Mhm. Und damit ist die Möglichkeit geschaffen worden, dass Länder wie China, auch Bangladesch, ihre billigen Textilprodukte frei auf die Märkte von Afrika bringen können. Und die haben damit die bestehenden Textilfabriken völlig total zerstört.
Mhm. Da sind wir dann bei diesen ganzen Verträgen mit so abenteuerlichen Namen, wie Sie ja auch hier schon angeführt haben. Also TTIP ist klar, aber eben auch WPA, CETA, all das, was dann eben als freier Handel und Globalisierung verkauft wird, damit an jedem Ort alle alles bekommen, es keinen Mangel mehr gibt. In Ihrem Buch lese ich folgenden Satz. Es ist kein einziges historisches Beispiel bekannt, in dem ein Staat, der ganz am Anfang seiner wirtschaftlichen Entwicklung stand, sich tatsächlich entwickelt hätte, indem er seine Wirtschaft ungeschützt dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt hätte. Wir sehen ja eben, dass das, was wir von diesen Dritte Welt und afrikanischen Ländern verlangen, nämlich die Zölle runterzufahren und alle Gates runterzufahren, dass wir das selbst bei uns aber hochfahren. Ja. Donald Trump macht das gerade bei Stahl in den Vereinigten Staaten. Ja. Europa schützt auch den eigenen Markt durch EU-Zölle und die Subventionen. Wie verkaufen wir das denn den anderen, dass das eine tolle Idee ist?
Ja, das ist eine große Hypokrisie unserer westlichen Länder, weil wir den Entwicklungsländern dort eine Politik diktieren, die genau den Gegenteil darstellt von der Politik, die wir bei uns betreiben. Mhm. weil wir Europäer zum Beispiel auf unseren Agrarmarkt noch sehr stark schützen. Wir schützen immer noch unsere sogenannten sensiblen Agrarprodukte wie Milchprodukte, Fleischprodukte, Getreide und so weiter mit Zöllen zwischen 50% und 90%. Mhm. Das heißt, wir haben eine Ernährungssouveränität, die wir den Entwicklungsländern verbieten. Mhm. Und das ist wirklich eine Einstellung, die völlig unannehmbar ist. Und wir müssen natürlich auch die Einsicht bekommen, dass wir mit dieser Politik, wie gesagt, das Problem der Migration geschafft haben. Mhm. Und dieses Problem der Migration wird nicht verschwinden, wenn wir nicht stärker eingehen auf die wirklichen Fluchtursachen. Und das sind genau die Ursachen, die ich eben beschrieben habe.
Ist das den Menschen eigentlich bekannt? Weil ich glaube, die meisten denken, wenn sie an Fluchtursachen denken, immer ja, Kriege in Syrien und Umgebung und da hauen die Leute halt aus den Kriegsgebieten ab. Aber dass es eben diese Agrarpolitik, diese Wirtschaftspolitik ist, die viel stärker auch dazu führt, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden, weil sie dort nicht mehr leben können. Ist das den Menschen klar in Luxemburg, in Deutschland, in der Schweiz? Was ist Ihre Erfahrung?
Ja, wir versuchen in Luxemburg mit unseren Nichtregierungsorganisationen irgendwie die Politiker darauf aufmerksam zu machen. Das kommt auch bei verschiedenen an, wird auch bei Debatten bei uns im Parlament zur Sprache gebracht. Aber bis jetzt hat noch kein Luxemburger Minister den Mut gehabt in Brüssel, wenn er mit den Kollegen von den anderen 27 Mitgliedstaaten da zusammensitzt, um zu sagen, naja, hier ist eine Politik, mit der kann ich nicht einverstanden sein. Mhm. Wenn Sie in Luxemburg sind, mit uns gegenübertreten und sagen, ah ja, sie haben völlig recht und so weiter. Ich bin völlig mit ihnen verstanden. Aber den Mut zu haben, in Brüssel da irgendwie das zur Sprache zu bringen, so weit sind wir noch nicht gekommen. Und wir müssen natürlich versuchen, dass wir weiter mit der Zivilgesellschaft Druck überall auf die Politik da ausüben, dass es doch zu einer Änderung kommt. Mhm. Es gibt verschiedene Ansätze. Ich schreibe das auch zum Beispiel der Afrika-Experte von Angela Merkel, der Günther Nocke,
ja.
Für den sind die sogenannten Freihandelsabkommen, die wir eben mit den Afrikanern abgeschlossen haben, ist das Unsinn. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Der ist gegen die Ratifizierung dieser Abkommen und so weiter. Und der sagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Afrikaner alles selbst produzieren können, was dort produziert werden kann. Mhm. Das ist die Einstellung eines Experten und der Weg, dass das die Politik da übernimmt, das ist nur ein weiter Weg. Aber vielleicht kann in Deutschland verschiedene Sachen geschehen, dass es irgendwie trotzdem vielleicht schlussendlich dazu kommt.
Es geht ja um diese Nahrungsproduktion, die eben souverän in einem Staat liegt, dass er sich nicht durch Importe versorgen muss, ja. Weil das muss man ja beschreiben. Wir haben hier unsere Schutzzölle, trotzdem haben wir eine enorme Überproduktion. Ja. Die Milch zum Beispiel wird zu Milchpulver ja. Dann verarbeitet und das wird einfach weggedammt ja. In die dritte Welt. Ja. Das ist so billig, da kann selbst ein afrikanischer ja. Bauer, der ja... Ja. Einen Stundenlohn hat, der ja. Ist ja gar nicht auffindbar aus ja. Unserer Sicht, ja. Kann er nicht mit konkurrieren. Ja. Diese Rechnung geht ja eben überhaupt nicht auf. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie so etwas passiert. Wir haben es ja bei diesen ganzen Abkommen mit Global Playern zu tun, die sich bei der G20 zum Beispiel treffen. Die haben keine Adresse, die haben kein Sekretariat, die haben auch keine politische Legitimation. Die beschließen da irgendwelche Dinge, denen sie abenteuerliche Namen geben, wie CETA, im vorparlamentarischen Raum. Und dagegen kommt dann kaum noch ein Parlamentarier an. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Jean-Claude Juncker zitieren, der ja... keine unerhebliche Rolle bei der ganzen Sache spielt. Der hat 2016 zu CETA Folgendes gesagt: CETA sei ausschließlich ein überstaatlicher europäischer Vertrag und daher sei die Zustimmung nationaler Parlamente in Europa nicht notwendig. Was ist denn das eigentlich für ein Demokratieverständnis an der Spitze Europas?
Ja, es ist natürlich Tatsache, dass auch gegenüber in den verschiedenen europäischen Verträgen, auch in dem Lissabonner Vertrag, der Kommission eine sehr große Befugnis im Handelsbereich eingeräumt wird. Und weil aber jetzt über die neulichen Modelle der sogenannten Handelsverträge wie CETA, TTIP, dort andere Gebiete da angesprochen werden, zum Beispiel diese ganze Sache der Schiedsgerichte, wird die Lage dieser Handelsverträge viel breiter und die geht viel weiter über die strikte Handelsdimension hinweg.
Also in die Substanz der Demokratie.
Und da kommt es wieder zu einer Kompetenz der nationalen Parlamente, der nationalen Regierungen. Und das hat auch das Europäische Gerichtshof klargestellt, dass diese Geschiedsgerichtsaffäre, Angelegenheit in dem CETA-Vertrag, dass das in den Kompetenzbereich fällt, nicht allein der Kommission, sondern auch der Mitgliedstaaten. Mhm. Was auch erklärt, warum der CETA-Vertrag, der provisorisch in Kraft ist, nur die Handelsdimensionen da jetzt in Kraft gesetzt hat. Die ganze Sache von dem Schiedsgericht allerdings muss noch von den 28 Parlamenten der Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Mhm. Und da wird es noch Probleme geben.
Mhm. Es geht bei all diesen Verträgen, egal wie man sie nennt, ja immer um eine einseitige Marktöffnung. Man möchte einfach sein Produkt, was hier überproduziert wird, stark subventionieren, möchte man einfach abschieben in die dritte Welt, um den eigenen Wohlstand irgendwie zu sichern. Und dabei vernichtet man eben die lokale Produktion. Mit welchen Mitteln gehen denn die, die diese Verträge durchsetzen wollen, gegen die vor, die das nicht haben wollen? Was tun die denn, damit die das annehmen?
Ja, ich kann nur sagen, wir Europäer konnten den Afrikanern seit der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten, die ungefähr 1960 erfolgt ist, ungefähr immer das auferlegen, diktieren, was wir wollten. Wir sind jetzt in einer neuen Phase. Wir haben seit 2000 mit den afrikanischen Staaten diese sogenannten wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen verhandelt. Die wurden 2014 abgeschlossen und die wurden sofort von der Europäischen Kommission dem Europaparlament vorgelegt zur Ratifizierung. Allerdings ist es nur bis heute zu einer Ratifizierung der 5 regionalen Abkommen, Partnerschaftsabkommen gekommen. Warum? Weil bei verschiedenen regionalen Abkommen, dieser Partnerschaftsabkommen, verschiedene Länder in Afrika nicht mitmachen. Zum Beispiel bei der Westafrikanischen Union weigert sich ein Land wie Nigeria, dieses wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen zu unterschreiben. Und der Präsident Buhari hat im Europaparlament erklärt, wir sind der Ansicht, dass dieses Abkommen uns nicht weiterbringt mit unserer Industrialisierungspolitik. Ich glaube, das ist irgendwie eine Revolution, die sich da auf den Weg macht in den Beziehungen zwischen Afrika und Europa. Mhm. Da gibt es jetzt Afrikaner, die sagen Nein zu den Vorstellungen, die wir denen wieder weiter diktieren wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein erfreuliches Ereignis. Und ich glaube, wir Europäer insgesamt sollten uns ein bisschen genauer ansehen, was sind die Ansichten dieser Länder, was wollen die eigentlich und was müssten wir unbedingt ändern in unserer Handelspolitik, damit wir mit diesen Ländern weiter gute Verbindungen haben können.
Europa kann ja mit diesem neuen Selbstbewusstsein Afrikas, nenne ich es mal, nicht wirklich umgehen. Haben wir Ihrer Ansicht nach immer noch die koloniale Brille auf?
Ja, diese koloniale Brille haben wir noch immer gehabt, die hat immer weiter bestanden und die ist noch sehr, sehr stark vorhanden, auch in der Europäischen Kommission, das muss ich hier ganz, ganz stark betonen. Und ich glaube, da bleibt noch ungemein viel zu tun, um dort eine größere soziale Komponente, um da die Interessen der Gesellschaften in Europa, in den Entwicklungsländern viel stärker zum Vorrang zu bringen.
Wenn wir über Afrika sprechen, von Afrika, diesem Kontinent sprechen, der ja sehr, sehr groß ist und auf den meisten Karten im Verhältnis zu Europa viel zu klein dargestellt, da haben wir es ja mit 53 Staaten zu tun. Und wenn Europa dann mit Afrika spricht, das habe ich ja neulich auf einem Gipfel erlebt, dann wird Südafrika eingeladen. Das ist ja im Grunde genommen, ist das ja nicht nur dreist, das ist ja eine Unverschämtheit. Wundert Sie sich eigentlich, dass Afrika überhaupt noch so mit Europa spricht oder braucht Afrika Europa?
Ich glaube, wir sind auch in einer Phase, wo Afrika in der Lage ist, seine Interessen weltweit zu diversifizieren. Afrika hat nicht nur Beziehungen mehr mit den europäischen Staaten, die sind noch immer sehr stark, noch immer sehr wichtig, aber es ist festzustellen, dass über die letzten 10, 20 Jahre Länder wie China hauptsächlich, aber auch Länder wie Indien, Brasilien immer stärker auf die Märkte in Afrika vordringen und mit diesen afrikanischen Ländern da irgendwie Absprachen da haben und so weiter, was dann auch den Afrikanern es erlaubt, ein bisschen mutiger gegenüber den Europäern aufzutreten.
Der Staatschef von dem Sie gerade gesprochen haben, hatte ja einen langen Anlauf, wenn man sich mal anschaut, was Thomas Sankara damals getan hat in seinem Land. Es ist ihm ja nicht gut bekommen. Ja. Er ist ja gestorben. Ja. Dieses neue Selbstbewusstsein, ich möchte es nochmal ansprechen, glauben Sie, dass das vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir es heute auch mit einer Gesellschaft zu tun haben, die eine Medienrevolution erlebt, dass die Menschen heute eben auch irgendwo in Afrika auf ihrem Smartphone erkennen können, wie man woanders lebt und vor allem, dass die Produkte, die dort eben in den Regalen sind, dass die aus Afrika kommen, nur der Wohlstand kommt in Afrika nicht an. Führt das was zu einem anderen Selbstbewusstsein bei den Menschen?
Ich glaube, diese Kommunikationsmethoden, die öffnen natürlich die Möglichkeiten zu viel mehr Informationen, zu mehr Verbindungen, zu größeren Vernetzungen und so weiter, auch unter Afrikanern und so weiter. Dennoch bleibt das Problem in Afrika bestehen, hauptsächlich auf dem Lande, weil die afrikanische Landwirtschaft während so vielen Jahrzehnten völlig vernachlässigt worden ist und heute eine sehr große Zahl von Jugendlichen von überhaupt kein Interesse mehr hat, weiter auf dem Lande zu bleiben, sich mit der Landwirtschaft abzugeben. Mhm. Und das ist ein Problem und wir müssen sehen, wie wir das irgendwie ändern können. Es gibt da auch irgendwie verschiedene Hoffnungsschimmer, die auch im Bereich zu sehen sind von einer anderen Landwirtschaft, zum Beispiel von der biologischen, von der agroökologischen Landwirtschaft. Ja, also ich habe gesehen, dass an verschiedenen Stellen in Afrika irgendwie die Leute sich zusammentun, um da neue Methoden zu experimentieren und durchzuführen.
Also diese agroökologische Landschaft, die würde man hier eben als eine nachhaltige, ohne Pestizide, ja, genau. Also wie früher eigentlich. Ja. Da wird auch vielleicht auch mit den Jahreszeiten stärker gearbeitet, verschiedene Fruchtfolgen, ohne Kunstdünger, sondern eben mit der Natur und nicht gegen die Natur. Die Natur wird nicht, wie das bei uns ja dauernd passiert, permanent vergewaltigt, diese riesigen Felder, die dann brach liegen, wo die Erde weggetragen wird, wo schwere Maschinen alles platt machen und wo man immer mehr Chemie draufpacken muss und irgendwann ist es gar nicht mehr, funktioniert das ja gar nicht mehr. Sehen wir ja auch in den Vereinigten Staaten, wo es dann zu Supergrass und sowas kommt, vollkommen resistent auch gegen das Unkraut. Ich finde an Ihrem Buch sehr spannend, dass Sie einen sehr großen Teil des Buches zwar beschreiben, was der Status quo ist mit vielen Zahlen, aber ein noch größerer Teil beschäftigt sich damit, was zu tun ist, weil wir können etwas tun. Untertitel ist ja auch, eine andere Welt ist möglich und ich meine, leistet Widerstand ist ja auch eine Aufforderung, nicht? Sie hätten ja auch schreiben können, es ist an der Zeit, vielleicht mal darüber nachzudenken, ob jemand Widerstand leisten könnte, haben Sie ja nicht gemacht, sondern leistet Widerstand ist eine klare Ansage. Lassen Sie uns mal darauf kommen, was zu tun ist. Also ganz wichtig bei Ihnen finde ich im Buch Eigenproduktion statt Import als einen ganz wesentlichen Faktor. Können Sie beschreiben, warum ist Eigenproduktion statt Import wichtig?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Ursachen, irgendwie unsere Landwirtschaftsmodell völlig zu überarbeiten. Ich glaube, eine wichtige Ursache ist über die letzten Jahre klar in den Vordergrund getreten, nämlich der Klimawandel. Wir sehen, dass wir den Planeten im Begriff sind, kaputt zu machen und so weiter. Wir hatten den Gipfel in Paris gehabt und wir haben dieses Abkommen gesehen von den Regierungen. Wir müssen unbedingt da Maßnahmen ergreifen, um die Erderwärmung auf 2, möglicherweise auf 1,5% zu begrenzen. Und eine der Maßnahmen, die dort irgendwie unbedingt ergriffen werden müssen, ist in den Bereichen der Landwirtschaft. Weil es die Landwirtschaft, die konventionelle industrielle Landwirtschaft ist, die verantwortlich ist für einen großen Teil der CO2-Emissionen. Mhm. Das geht um 30%. Das ist ein sehr großer, enorm, ja. Das ist ein enormer Teil der CO2-Emissionen.
Also Kunstdüngerproduktion und auch die Fleischproduktion, all das.
Pestiziden und so weiter. Und da müssen wir unbedingt wegkommen. Und wir müssen, wie gesagt, wegkommen wegen dieser Problematik des Klimawandels. Und eine sehr gute Alternative ist einfach biologische Landwirtschaft, agroökologische Landwirtschaft, wie das in vielen Entwicklungsländern heißt und so weiter. Und das ist eine Landwirtschaft, die sich viel stärker auf die eigenen autonomen Ressourcen beruht, die mit Kompost davor geht, die auf Chemie verzichtet, auf Pestizide und so weiter.
Und wo auch an einem Standort sehr viel produziert wird. Nicht ein Staat macht nur Weizen, ein anderer macht nur Äpfel. Und damit vermeiden Sie ja vor allem auch Transport.
Ja, na, genau. Mhm. Genau. Eines der großen Prinzipien der Zukunft, um ein anderes Wirtschaftsmodell dazu stand, auf die Beine zu bringen, besteht in dem Prinzip, möglichst viel oder alles lokal oder regional zu produzieren und zu konsumieren. Mhm. Und das ist auch eine Anregung, irgendwie das in die Dimension zum Beispiel des Welthandels und der zukünftigen Abkommen im Bereich Welthandel da einzuführen und so weiter. Und das ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Dimension dieses, dieser anderen Landwirtschaft. Ein anderes Potenzial ist in Entwicklungsländern vor allem, wird ganz klar festgestellt, dass das eine Landwirtschaft ist, die bessere Resultate bringt. Mhm. Die kann, die hat sogar das Potenzial, die Produktion innerhalb von 15 Jahren zu verdoppeln. Mhm. Und wenn man weiß, dass es zu, vor allem die, die Kleinbauern sind, wie zum Beispiel in Afrika, die am meisten an Armut und Hunger zu leiden haben, ist das ein fantastisches Potenzial, das voll benutzt werden müsste, und um diesem Problem des Hungers und der Armut da entgegenzukommen.
Mhm. In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Ja. Auf der einen Seite eben, dass wir sehen, okay, der Klimawandel, wie stark der Mensch ist daran beteiligt, das lassen wir jetzt mal weg, aber der findet statt. Es gibt Gegenden, wo es immer seltener regnet. Und wenn es aber dann regnet es so massiv, dass die Erde das nicht aufnehmen kann. Also wir haben diese Geschichte und auf der anderen Seite eben, dass Bauern von dem dort nicht mehr leben können, weil sie gegen Multis konkurrieren. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch verschiedene Methoden, die mir so namentlich nicht bekannt war. FMNA zum Beispiel, ja, natürliche Wiederaufforstung, die dazu führt, dass plötzlich in einer vollkommen trockenen Region mit normalem menschlichen Aufwand, ohne Maschinen, ohne Kunstdünger, ohne Technologie von außen, eine Region bewaldet werden kann. Wasser stellt sich ein, Wasser wird gehalten, Landschaft, was ist möglich? Oder auch ein Film, auf den Sie verweisen, Der Mann, der die Wüste aufhielt. Genau. Können Sie mal beschreiben, das sind ja Dinge, ein Mann hat eine alte Methode wiederbelebt und es wurden so innerhalb von seit 85 200 Millionen Bäume gepflanzt, und zwar ohne die Hilfe der SPD, muss man sich da mal zusagen. Ja. Können Sie diese Methoden mal beschreiben, die ja gar nicht so neu sind.
Das ist eigentlich die Methode des Sayi, heißt die. Ja. Und die besteht darin, dass man auf dem Boden da irgendwie Löcher baut. Die sind 10, 15 Zentimeter breit und tief, und die füllt man dann mit Kompost, mit natürlichem Mist und so weiter. Ja, ja. Und und da kann man da darauf irgendwie ein bisschen sehen und so weiter. Und dann werden die Termiten das irgendwie verbinden mit dem Grund, mit der Basis und so weiter.
Die Termiten haben da die Aufgabe, was bei uns die Regenwürmer machen.
Ja. Genau. Und das ermöglicht irgendwie dann ein sehr starkes Wachstum und so weiter. Und dieser Mann, der die Wüste da irgendwie
belebt hat,
begrünt hat und so weiter, hat diese Löcher noch vertieft und so weiter und das fertiggebracht, irgendwie dieses Saatgut, was dort gemacht worden ist, mit verschiedenen Bäumpflänzchen und so weiter zu verbinden. Und der hat dann festgestellt, dass dort Bäume gewachsen sind. Mhm. Und er hat das verbessert, er hat das weiter ausgebildet und so weiter. Und der hat zu einer sehr großen Grünung seiner ganzen Gegend geführt. Und sein Betrieb heute ist eigentlich gleich mehr einem Wald eigentlich wie einem normalen Bauernbetrieb und so weiter. Und mit dieser Methode sind ganz viele Leute da irgendwie informiert worden, denen wurde gezeigt, wie das Ganze funktioniert, und das hat sich sehr stark ausgebreitet und wird als ein sehr starkes Potenzial angesehen. Und wie gesagt, in einem Land wie Niger hat ein Holländer, der Chris Versailles, der hat dort es fertiggebracht, eine Bewaldung dort zu organisieren, die so groß ist wie die Fläche von Niedersachsen und so weiter. Und dort werden jedes Jahr Hunderttausende von Millionen Lebensmittel produziert für einen großen Teil der Bevölkerung.
Mhm. Was ja auch bedeutet, eine Wiederbewaldung, dass dort auch das Klima sich wieder verändert. Ja, so kann man ja auch dem Klimawandel entgegenwirken. Die Menschen bleiben vor Ort, sie haben dort Wasser, sie haben Auskommen, das, was von den Bäumen runterfällt an Blättern, kann wieder benutzt werden, und das alles ohne Chemie. Und das sorgt ja für eine Unabhängigkeit. Ja. Ist diese afrikanische Unabhängigkeit im nächsten Mal, ist die denn eigentlich von europäischen und amerikanischen und auch japanischen, chinesischen Global Playern eigentlich gewünscht? Da fällt ja dann ein Markt weg.
Ja, diese Dimension, die wird, soweit ich das sehe, von Regierungen, von Regierungsseite überhaupt bis heute nicht gesehen. Stellt allerdings ein sehr starkes Potenzial dar. Das ist trotzdem ein Symbol der Hoffnung. Wenn man heute von einem Land wie Niger spricht, spricht man immer mehr von den Leuten, die dort weggehen und versuchen dann über die Wüste, über Libyen irgendwie nach Europa zu kommen und so weiter. Die Möglichkeiten, die es gibt, um dort die Wüste da irgendwie zu befruchten, zu bewalden. Mhm. Die werden überhaupt kaum wahrgenommen von der Regierungsseite.
Unterstützt werden sie auch nicht wirklich. Die gibt es trotzdem.
Das sind Hoffnungszeichen und so weiter. Die müssen unbedingt aufgegriffen werden, die müssen vermehrt werden. Und ich stelle fest, dass es mehr und mehr Leute gibt unter den Bürgern, unter denen, die die Kleinbauern irgendwie unterstützen wollen, die das aufgreifen, die sich zusammentun, sich organisieren, vernetzen und so weiter und das weiter unterstützen.
Nicht alle können und wollen auch Landwirte sein. Es muss noch Leute geben, die andere Sachen machen. Wie wichtig ist denn in diesem Zusammenhang das, was man Mikrokredite nennt?
Ja, Mikrokredite ist eine sehr gute Initiative, um da ganz armen Leuten irgendwie ein kleines Mittel zu geben, irgendwie kleine Sachen einzukaufen und oder irgendwie auch Instrumente, Handwerker, um etwas zu produzieren zu können.
Eine kleine Nähmaschine sich anzuschaffen.
Ich bin allerdings der Möglichkeit, dass es wichtig wäre, Mikrofinanz einzubauen in eine Gesamtstrategie. Mikrofinanz alleine ist in meiner Ansicht keine gesamte Antwort auf die Problematik des Hungers und der Armut. Die muss eingebaut werden in eine größere Strategie, die versucht, die gesamte Problematik da irgendwie aufzudecken und da klare Lösungen zu zeigen und so weiter. Muss man auch bewusst sein, dass es sehr oft an Kredite kommt, die Möglichkeiten der Mikrofinanz da übersteigen. Ne? Wenn Sie zum Beispiel einen Esel oder ein Pferd irgendwie sich aneignen möchten, brauchen Sie einen Kredit, das die Mikrofinanz nicht immer ermöglicht.
Mhm. Lassen Sie uns mal auf etwas kommen, was in Ihrem Buch unter Trendwende bei mir abgebucht wurde, nämlich Hilfe statt Waffen. Eine Zahl: 2016 haben wir alle für Waffen 1.686 Milliarden ausgegeben. Aber das eigentliche Ziel, was ja vom Westen mal ja vor sich hergetragen wurde, 0,7% des BIPs in Entwicklungshilfe zu stecken, das ist selbst Deutschland nicht gelungen. Wir liegen im Moment bei 0,4%. Nur 5 Nationen erfüllen dieses Ziel. Was ist Ihrer Meinung nach eigentlich Entwicklungshilfe? Ist es ein ständiges Abhängigmachen?
Entwicklungshilfe kann Sinn machen, wenn Sie versuchen, den Leuten dort unten die Möglichkeit zu geben, sich selbst in die Hand zu nehmen, selbst ihre Wirtschaft aufzubauen, in wirklicher Partnerschaft das zu betreiben. Diese Möglichkeit gibt es. Allerdings muss man sehen, dass sehr oft irgendwie diese Entwicklungsgelder missbraucht werden. Die werden missbraucht, hauptsächlich von großen Ländern. Ich habe das bei den Amerikanern gesehen. Diese Gelder werden als strategische Möglichkeit gesehen, irgendwie, um sich da irgendwie Beziehungen zu verbessern mit Ländern, wo sie Interessen haben, wie zum Beispiel Ägypten, wie Irak, wie Afghanistan und so weiter.
Das ist also auch an Bedingungen geknüpft?
Das ist dann an sehr starken Bedingungen geknüpft.
Ja, wir geben euch Geld und dann könnt ihr jetzt Saatgut einkaufen, aber bei uns bitte. Schön. Natürlich. Und nicht eine eigene Landwirtschaft aufbauen. Lassen Sie uns über Maßnahmen sprechen, die eingeleitet werden müssen, wenn wir die fordern, die eine andere Welt kreieren. Was halten Sie von Steuerparadiesen?
Ja, die sollten am besten abgeschafft werden.
Mhm. Wie machen wir das?
Und ich glaube, wir sind auf dem Weg, wir sind auf einem bestimmten Wege, irgendwie das zu ändern. Ob wir das schaffen, das wird die Zukunft erst zeigen. Aber die ersten Steine sind auf diesem Wege, glaube ich, gelegt worden durch diese Enthüllungen dieser Journalisten, die sich in Konsortien zusammengetan haben und dann sehr große Enthüllungen vorgenommen haben. LuxLeaks war eines dieser Enthüllungen, gefolgt von den Panama Papers und dann die Paradise Papers und so weiter. Andere Papers werden bestimmt folgen. Mhm. Und das hat natürlich dazu zu einer sehr großen Unruhe geführt. In Europa, unter den Regierungen, auch bei der Europäischen Kommission. Die ersten Direktiven, die sind angenommen worden und die Staaten dazu irgendwie verpflichten, irgendwie diese Konzerne irgendwie dazu zu verpflichten, ihre Steuern zu zahlen.
Macht man sich als Luxemburger eigentlich beliebt, wenn man in Luxemburg fordert, die Steuerparadiese aufzulösen, wohlwissend, dass Luxemburg selbst ein großes Steuerparadies ist?
Nein, ich bin nicht überzeugt, dass man in Luxemburg da unbedingt sehr, sehr stark begeistert darüber ist und so weiter. Ich bin dennoch als Bürger meines Landes, auch als Demokrat, überzeugt, dass irgendwie diese Zustände, die wir in Luxemburg da gesehen haben, über diese LuxLeaks-Affäre, irgendwie nicht annehmbar sind durch die normalen Bürger. der normale Bürger, der verlangt, dass jeder Steuern zahlt, auch die Konzerne. Und zweitens bin ich der Überzeugung, dass solche Steuerparadiese auch der Sache Europas nicht dienlich sind. Wenn wir so viel Steuern da wegziehen von anderen Ländern, die diese Steuern auch gebrauchen, um ihre Haushalte irgendwie zu füttern und so weiter. Ja. Und ich glaube, da brauchen wir unbedingt irgendwie einen Prozess, der sehr stark diese Sache weiterverfolgt und dafür sorgt, dass diese Steuerparadiese abgebaut werden. Wir müssen natürlich realistisch sein und wissen, dass diese Konzerne irgendwie die Möglichkeit haben, große Heere von Anwälten einzustellen, um zu sehen, wo gibt es noch neue Möglichkeiten und so weiter. Dann gehen sie irgendwie in die Karibik, in die Bahamas und so weiter. Was natürlich zeigt, dass dort irgendwie die Politik in der Pflicht ist und auch andere, die diese ganze Sache verfolgen und so weiter, irgendwie das mit großer Ausdauer und Genauigkeit weiter zu verfolgen.
Wenn man sich gegen Konzerne zur Wehr setzen möchte, die ja global auftreten, braucht man ja ein Tool. Am bekanntesten ist da immer noch der Nationalstaat mit eigenen Gerichten. Das wird ja in Europa durch die Abgabe von Souveränität nach Brüssel immer mehr abgegeben. Ist Ihrer Meinung nach denn Europa da eigentlich auf dem richtigen Weg? Ist die Idee von Europa, wie sie mal skizziert wurde, und das, was wir im Moment sehen, was sich da abspielt, ist das noch identisch?
Ja, Europa erlebt natürlich ganz große, starke Änderungen über die Jahrzehnte hinweg gesehen. Eine sehr große Änderung ist natürlich über den Vertrag von Lissabon erfolgt. Wir sehen mehr und mehr, welche Schwächen in diesen Verträgen da drin stehen. Eine große Schwäche ist zum Beispiel die Art und Weise, wie die Währungspolitik da betreiben. Die andere große Schwäche ist natürlich auch die Handelspolitik. Wir haben darüber gesprochen, und ich glaube, diese Handelspolitik muss völlig geändert werden, muss völlig umorientiert werden, muss den Interessen der Menschen entgegenkommen und nicht den Interessen der Konzerne.
Also Menschenrechte vor BIP.
Menschenrechte vor BIP. Wir brauchen eine Handelspolitik, die erstens transparent ist, zweitens die vorbereitet wird in Zusammenarbeit mit den Parlamenten und den Bürgern, und die drittens dafür sorgt, dass die Menschenrechte doch zu beobachtet werden und auch die Abkommen der Internationalen Arbeiterorganisation zum Beispiel, und dass es in diesen Abkommen auch zu klaren Abkommen kommt über zum Beispiel die Besteuerung von Konzernen auf der einen Seite. Zweitens, was tun die beiden Seiten, um dem Klimaproblem da entgegenzukommen? Mhm. Und welche Engagements werden dort getroffen, irgendwie, um die CO2-Emissionen da zurückzubringen?
Was halten Sie von der Idee, dass wir das, was wir immer dem normalen Bürger vor die Nase halten, wenn er sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen, dass er für den Schaden aufkommt, wenn wir das auch mal den Konzernen mal für die Nase halt, nämlich das Verursacherprinzip. Es kann ja nicht sein, dass, ich nenne ihn mal Chemiebaukasten Monsanto, global mit diesen Produkten agiert, wie sie es tun, zum Beispiel Roundup. Sie haben 30.000 Opfer allein in Sri Lanka, und dann nach Hause geht und sagt, das geht mich alles nichts an. Wie wäre es mal mit einer Produkthaftung gegenüber diesen Konzernen?
Da haben wir es zu tun mit einer sehr großen Problematik, die darin besteht, dass wir den Konzernen immer mehr Rechte zuerkannt haben, hauptsächlich über diese Handelsabkommen.
Freihandel.
Die Freihandelsabkommen über die letzten Jahre. Auf der anderen Seite haben wir es völlig vergessen irgendwie, dass auch die Konzerne irgendwie eigentlich die Menschenrechte beachten müssen und so weiter.
Aber nicht nur eigentlich, sondern immer.
Und das ist ein großes Problem, und auf dieses Problem müssen wir jetzt eingehen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die in diese Richtung jetzt zeigen. Ich habe den Bericht zum Beispiel genau gelesen, den das Monsanto-Tribunal da abgegeben hat, und die haben in ihren Schlussbemerkungen gesagt, es gibt einen großen Gegensatz in den Rechten, die den Konzernen da
zugebilligt
werden über diese Freihandelsabkommen auf der anderen Seite, und über die Vernachlässigung eigentlich der Menschenrechte. Mhm. Und es muss dazu kommen, dass auch die Konzerne irgendwie dazu genötigt werden können, um die Menschenrechte zu achten. Mhm. Und ich hatte die Gelegenheit gehabt, im letzten Oktober in Genf dabei zu sein bei einer dritten Sitzung einer Arbeitsgruppe, die von dem Menschenrechtsrat eingesetzt worden ist, mit dem Mandat, einen Vertrag aufzuhandeln, die die Konzerne verpflichtet, die Menschenrechte zu achten. Mhm. Und dort gab es auf dem Tisch ein Prinzipienpapier der Präsidentschaft, die von Ecuador da wahrgenommen wird und so weiter. Und ich konnte da sehen, wie die westlichen Staaten sich da gegen diesen Vertrag da geäußert haben. Auch die Europäische Union. Und auf der anderen Seite habe ich gesehen, wie Parlamente da das Wort ergriffen haben, auch Vertreter des Europaparlamentes, wie Trade Unions auch dazu positiv Stellung genommen haben und wie vor allem die internationale Nichtregierungsorganisationen zusammen da massiv sich organisiert haben, Stellung genommen haben zugunsten eines solchen Vertrages. Mhm. Und wir werden sehen, wie dieses Jahr eine vierte Sitzung da zustande kommen kann und wie es dort eventuell, hoffentlich, glaube ich, zu einer ersten Diskussion über einen möglichen Vertrag kommen kann und so weiter. Auf jeden Fall ist das eine neue Dimension, die da irgendwie aufkommt, die auch in verschiedenen nationalen Parlamenten, auch in Paris, ist ein Gesetz angenommen worden über die Achtungspflicht der Konzerne und so weiter. Und in Luxemburg haben wir auch eine Kampagne jetzt unterwegs, um auf demselben Weg uns zu machen.
Wenn die Konzerne dem vorbeugen wollen, weil das schmälert ja ihren Profit, wenn man sie mal verklagen könnte. Sie selbst wollen ja das eben genau umgedreht mit den Schiedsgerichten, wollen ja die Staaten verklagen, wenn ihnen mögliche Gewinne und so weiter, die sie selbst reingeschrieben haben, entgehen sollten. Also wenn man eben so sieht, wie harmlos die Produkte sind, dann stellt man eben oft fest, dass Politiker, die dann eben mitrecherchiert haben, sage ich jetzt mal ganz böse, wie harmlos sie sind, dass sie oft eben Studien mit einpflegen in ihre Dossiers, die direkt von den Konzernen kommen und die auch später als Politiker zu den Konzernen gehen oder von den Konzernen sogar schon in die Politik gewandert sind. Diese sogenannte Revolving-Door-Politik. 2/3 lese ich bei Ihnen, der Lobbyisten in Brüssel kommen direkt von Konzernen. Wird die Demokratie in Brüssel und in Luxemburg bei dieser klebrigen Nähe, wird sie nicht vollkommen pervertiert und spüren Sie vielleicht so etwas wie ein langsames Erwachen, was auf Zorn auch basiert, dass die Menschen sich das nicht mehr gefallen lassen wollen?
Ja, ich glaube, da gibt's irgendwie Zustände, die völlig unannehmbar sind. Die Konzerne verfügen da über eine Lobbyismusmacht, die gewaltig ist. Das sehen wir bei den Verträgen über neue Handelsabkommen und so weiter. Und es ist wichtig, dass jetzt die Zivilgesellschaft versucht, irgendwie ein Gegenlicht aufzubringen und so weiter, was nicht einfach ist. Weil die Mittel, die da irgendwie zur Verfügung stehen, auch für die Zivilgesellschaft ungleich kleiner sind, beschränkter sind als die Konzerne verfügen und so weiter. Und wir sehen da eine größere Konfliktlösung, auch die darin besteht, dass es immer mehr zu gerichtlichen Belangen führt, die Konzerne da gegen die Zivilgesellschaft da anstrengen und so weiter, um die irgendwie da ein bisschen einzuschränken und so weiter und irgendwie da auch ihre Rechte wahrzunehmen und so weiter. Aber insgesamt sehe ich trotzdem, dass es eine Zivilgesellschaft ist, die sich mehr und mehr organisiert.
Wie wichtig ist diese Organisation?
Ich finde, dass das eine sehr interessante, positive Entwicklung ist, weltweit, auch von der Demokratie, aus einer Demokratieperspektive aus gesehen und so weiter. Und ich stelle fest, dass sich die Bürger in allen Ländern immer stärker organisieren, in verschiedenen Bereichen, Landwirtschaft, Zivilgesellschaft und so weiter. Und dass sie sich dann mit den neuen Mitteln, Kommunikationsmitteln irgendwie es verstehen, auch sich regional, europaweit, weltweit zu vernetzen und zusammenzuhandeln und so weiter. Und ich konnte das wirklich auf eine beeindruckungsvolle Art und Weise feststellen bei diesem Treffen in Genf, wo diese Zivilgesellschaft bei diesem Treffen der Arbeitsgruppe über die Menschenrechte und Konzerne da irgendwie zusammengekommen ist.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch so etwas an wie Transition Town, die Bewegung, wo sich Städte zusammentun. Der Deutsche Städtetag ist so etwas Ähnliches, nur auf kleinerer Ebene. Europa, 55 Kleinbauernverbände repräsentieren 36 Länder Afrikas. Das ist ja quasi eben auch durch die modernen Kommunikationsmittel, weil die Massenmedien wird das nicht unterstützen. Die sind ja sehr anzeigengesteuert oder abhängig. Diese modernen Kommunikationsmittel sorgen ja auch dafür, dass man feststellt, egal wo man sich erhebt, zivilen Ungehorsam leistet, dass man damit nicht alleine ist. Haben Sie Hoffnung, dass sich die Welt in den nächsten 20 Jahren nicht nur ändern muss, sondern es auch tatsächlich wird?
Es gibt keine Garantie, dass sich die Welt in 10, 20 Jahren auf diese oder diese Art und Weise irgendwie verändert hat. Aber ich glaube, dass es irgendwie eine Einsicht gibt für mehr und mehr Bürger weltweit, dass diese Welt nicht annehmbar ist und dass wir eine andere Welt schaffen müssen und dass es die Möglichkeit gibt zu einer anderen Welt. Mhm. Und aus dieser Überzeugung heraus kommen die Leute zusammen, organisieren sich, vergleichen ihre Analysen und so weiter und kommen zu Organisationen, zu Handlungen, die sie dann durchführen und so weiter. Und ich glaube, wir können feststellen, dass es heute eine Menge von diesen Organisationen gibt, von diesen vernetzten Organisationen, die es vor 20, 30 Jahren überhaupt noch nicht gegeben hat. Mhm. Und die wirklich ganz tatkräftig da vorgehen und überall da irgendwie sich überall da engagieren.
Mhm. Ich denke, wir brauchen, wenn wir uns auf solche Dinge verständigen, auch eine eigene Sprache. Ich meine, die Sprache, die wir benutzen, um die Zustände zu beschreiben, das sind ja oft die beschönigenden und positiv aufgeladenen Wörter der Industrie. Also wir googeln zum Beispiel, ohne zu verstehen, dass wir beim Googeln sehr ehrlich sind zu diesem Tastenfeld und dass man uns dabei ja beobachtet. Also wir werden ja auch ausgespürt, wir Facebooken, wir sprechen von Shareholder Value, ja, davon sprechen wir. Ich habe einen Begriff geprägt, den ich denke, der hier vielleicht mal eingebracht werden kann. Wir sollten uns nämlich die Frage stellen, ob das, was wir tun, egal was wir tun, ob wie wir reisen, wie wir kommunizieren, wie wir essen, wie wir unsere Kinder zur Schule schicken, wie unser System, ob das zukunftsgerecht ist. Wir sollten unsere Produkte und unser Leben futuren. Würde ich mal. Future bedeutet, ist es zukunftsgerecht, ist es nachhaltig, weil wir dachsen eigentlich nur. Wir gucken immer nur, was es an Börsenwert bringt, aber wir sollten unsere Welt futuren. Wenn wir eigene Begriffe haben und den Menschen auch nicht nur in Nationalstaaten oder Personalausweisträgern sehen, sondern als Menschheitsfamilie, dann würden wir, glaube ich, eine andere Solidarität spüren, weil wir uns ja oft gegeneinander aufladen. Das ist nur so ein Vorschlag, vielleicht eigene Begriffe zu wählen. Weil Sie gerade von Solidarität gesprochen haben. Es gibt bei Ihnen im Buch zwei Kapitel, auf die wir jetzt kommen wollen, nämlich die Solidarität in Europa, die zwar da ist, aber in den jeweiligen Ländern nicht wirklich zum wirtschaftlichen Erfolg geführt hat. Stichwort Griechenland. 9 von 10 Arbeitslosen bekommen in Griechenland keine Unterstützung. Und dieses dritte Rettungspaket rettet auch weiterhin nur die Großbanken, die dort Kredite hingegeben haben und ihr Geld wieder haben wollen. Das sind oft französische und deutsche Banken. Können Sie mir erklären, warum Griechenland sich diese Politik gefallen lässt? Weil es ist nicht eine Minderheit, die davon betroffen ist, sondern eine Mehrheit trotz einer linken Regierung. Warum machen die Griechen das mit?
Ja, die Griechen machen das mit, weil sie Mitglied sind der Europäischen Union und Mitglied sind der Europäischen Währungspolitik. Und sie hatten zu tun mit dieser Schuldenproblematik. Und sie hatten zu tun als einer von 18 Mitgliedstaaten, um zu sehen, welche Lösungen da irgendwie anstehen könnten. Und man hat denen diese Austeritätspolitik da aufgedrängt, diktiert und so weiter. Und es ist beschämend, wie die Europapolitik dort vorgegangen ist und welche Maßnahmen den Griechen da diktiert worden sind und was mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, mit der Bevölkerung in Griechenland eigentlich passiert ist. Wenn man weiß, dass mit all diesen Austeritätsmaßnahmen die Löhne und die Pensionen um ungefähr ein Drittel gesenkt worden ist. Mhm. Und dass der Durchschnittsbürger irgendwie eine Pension hat von kaum 500 Euro noch.
Und so eine weiter. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, die abwandert. Ist die, Ihrer Meinung nach?
Eine Jugendarbeitslosigkeit, die über die Hälfte der Jugendlichen da irgendwie geht und so weiter. Mhm. Und wo hinzu kommt, dass bis heute über 300.000 Jugendliche abgewandert sind. Mhm. Und dass die Zukunft von Griechenland da ganz, ganz klar in Frage gestellt wird und so.
Mhm. Und ich kann da auch keinen Aufschwung erkennen, weil weil es ja auch keine Steuereinnahmen mehr gibt, weil die Menschen ja, weggehen müssen.
Und hinzu kommt, dass das größte Ziel bei dieser europäischen Austeritätspolitik darin bestanden hat, die Schulden da zurückzudrängen. Und was man gesehen hat, die Schulden in Griechenland sind überhaupt nicht zurückgedrängt worden, die sind noch weiter gestiegen. Die stehen jetzt bei 180% des Bruttonationalproduktes.
Das heißt, diese Politik geht ja auch von den sogenannten Expertentroika überhaupt nicht auf. Würden Sie sagen, dass Griechenland gewissermaßen auch ein Testfeld ist für die europäische Peripherie?
Ja, ich glaube, es gibt ja auch Leute, die behaupten, nachdem dort eine Linksregierung unter Tsipras an die Macht gekommen ist, gab es Leute in Europa, unter den Mitgliedstaaten der Europolitik, auch in Deutschland, die gesagt haben, jetzt müssen wir denen mal eine gute Lektion erteilen und so weiter. Mhm. Und die haben da überhaupt keine Nachsicht gezeigt, auch nach dem Referendum, das in Griechenland 2016 organisiert worden ist und wo über 60% der Griechen gesagt haben, Regierung auffassen, diese Austeritätspolitik, wir können die nicht weiter vertragen.
Spielt links und rechts denn bei der Macht der Märkte überhaupt noch eine Rolle, wer da die Regierung stellt?
Ja, das ist natürlich immer ein Verhältnis der Machtverhältnisse. Mhm. Und im Moment sind natürlich diejenigen, die die Politik vertreten haben, wie zum Beispiel diese Syriza-Partei, als sie an die Macht gekommen ist, die war doch sehr ziemlich alleingestellt und so weiter. Und das ist ein Machtverhältnis, wo die im Moment nicht in der Lage sind, da irgendwie ihre Vorstellungen da vorzubringen und durchzuführen und so weiter. Und wir müssen natürlich sehen, wie das in Europa jetzt weitergeht und vielleicht es zu anderen Änderungen vielleicht einmal kommen wird in anderen Ländern und so weiter und dann sehen, wie irgendwie dieses Problem da weiter betrieben werden kann.
Aber wer sich bisher gewundert hat, warum Europa so erniedrigend mit den Afrikanern umgeht, wird hier auch sehen können, dass es gar nichts mit den Afrikanern zu tun hat, sondern eigentlich mit einem Menschenbild, was profitorientiert ist, weil man macht eben auch vor den eigenen Europäern nicht halt. Deutschland hat er ja massiv abgeräumt, hat er ja für Dumpingpreise 14 Großflughäfen abgeräumt. Man muss sich das klar werden, Flughäfen sind ja auch Orte, an denen Geld generiert wird, an dem Tourismus stattfindet, an dem Shops Geld verdienen. Und das ist alles in deutscher Hand. Bei Fraport ist das jetzt. Das heißt, das Geld wandert direkt nach Deutschland. Man darf sich nicht wundern, wenn es in Griechenland einfach nicht vorangeht. Darüber darf man sich gar nicht wundern. Aber das ist eben, uns geht es gut, Politik. Ein weiteres Kapitel in Ihrem Buch, was mehr als ein Kapitel ist, sondern mehr als es gibt eineinhalb oder zwei sind jetzt sogar, ist das Stichwort Palästina, was uns jetzt ein bisschen wegbringt vom eigentlichen Thema, aber trotzdem dabei bleibt. Warum ist Ihnen das Thema Palästina so wichtig, dass Sie so viele Seiten diesem Thema widmen? Haben Sie da persönlichen Bezug?
Ich hatte die Gelegenheit, selbst auch mit meiner Familie mehrere Male in diese Gegend zu reisen und auch in die besetzten Gebiete und zu sehen, was dort genau passiert. Und immer wieder konnte ich feststellen, wie dort den Palästinensern auf dem Gebiet, was ihnen bleibt, da immer mehr Land weggenommen wird durch die Siedlungen, immer mehr der Wasserzugang irgendwie reduziert wird und so weiter. Und wie durch die Kontrollen, die Checkpoints und so weiter, wie Häuser abgerissen werden, zerstört werden, wie die Mauer da noch immer steht auf Gebiete von Palästinensern, diese Erniedrigungen, die Palästinenser Tag für Tag zu erleiden haben, hat uns ungeheuer getroffen. Und deshalb haben wir uns sehr stark sofort in Luxemburg nach unseren Reisen in einem Solidaritätskomitee da engagiert, um zu sehen, was wir tun können, um diesen Palästinensern ein bisschen zu helfen. Es ist wirklich unannehmbar zu sehen, wie das Völkerrecht in dieser Gegend verletzt wird. Und wie ein Land wie Israel es sich erlauben kann, die Texte, die Resolutionen des Weltsicherheitsrates einfach zu missachten. Ein Weltsicherheitsrat, der noch im Dezember 2015 ganz klar gesagt hat, jeder neue Bau von Siedlungen, jeder Ausbau von Siedlungen ist eine flagrante Verletzung des Völkerrechts. Und kaum war diese Resolution angenommen und Trump ist an die Macht gekommen, hat sich Netanyahu erlaubt, wieder eine ganz große Reihe von neuen Siedlungen da auszubauen und andere sind von der Knesset dann irgendwie übernommen worden und so weiter. Und diese Verletzung des Völkerrechts ist völlig unannehmbar. Und die Frage stellt sich, warum Europa da eigentlich da einfach nur zuschaut und sagt, naja, ihr müsst eigentlich diese Siedlungen stoppen und so weiter, aber sonst keine Handlungen unternimmt.
Hätten wir Möglichkeiten?
Und wir hätten die Möglichkeit, irgendwie kohärent zu sein mit unserer Politik, die wir auch gegenüber einer anderen Reihe von Ländern führen, auch gegenüber Russland. Wir haben gegen Russland Sanktionen unternommen, nachdem die Russland in der Krim und in der Ostukraine da irgendwie sich engagiert hat und so weiter, eingegriffen hat. Und wir müssen wissen, dass wir eine Macht haben, in dem Israel 60% seiner Güter exportieren kann. Und warum haben wir Sanktionen gegen Russland unternommen, wegen Verletzung des Völkerrechts und so weiter? Und gegen Israel unternehmen wir überhaupt nichts, obschon wir ein Abkommen haben, ein Assoziierungsabkommen mit Israel, in dem in Artikel 2 drin steht, dass sich beide Parteien verpflichten, die Menschenrechte und die demokratischen Prinzipien zu achten und so weiter. Mhm. Aber es geschieht nichts. Mhm. Es wird nichts unternommen.
Wir haben hier, nachdem Israel jetzt den 70. Geburtstag gefeiert hat, das alles nicht angesprochen. Sind wir vielleicht wegen unserer deutschen Geschichte da mit Doppelstandards unterwegs?
Ja, ich kenne natürlich und ich verstehe auch, dass die große Sensibilität der Deutschen gegenüber der Vergangenheit. Aber ich glaube, das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, sollte uns Europäer nicht davon abkommen, unsere Interessen in dieser Gegend wahrzunehmen. Und das ist das Interesse aller Europäer, auch der Deutschen, dass es doch zu einem Frieden kommt. Diese dauerhafte Krisensituation kann jeden Tag wieder explodieren und zu neuen Flüchtlingsproblemen führen und so weiter. Es gibt die Möglichkeit einer Lösung. Wir brauchen nur irgendwie die Möglichkeit zu nutzen, irgendwie größeren Druck auf die beiden Parteien auszuüben, damit es zu einer Einigung dort kommt. Mhm. Und wie gesagt, diese Möglichkeit gibt es. Wir sollten den Israelis ganz klar sagen, die haben eine Marktöffnung hier, einen Zugang zu unseren Märkten hier in Europa. Diese Marktöffnung wird ihnen erhalten werden, aber wir gehen davon aus, dass sie sich stärker dafür für eine Lösung, eine politische Lösung mit den Palästinensern da engagieren.
Das heißt, wir haben hier auch ein wirtschaftliches Druckmittel, wir haben ja auch militärische Zusammenarbeit. Ich habe in Ihrem Buch erfahren, ich war mir gar nicht klar, dass es so war, dass die Israelis inzwischen ja eine Vormachtstellung erworben haben beim Produzieren von Flugzeugen ohne Personen drin, also Drohnen zum Beispiel, ja. Stärker noch als die USA, die sie auch exportieren. Ich glaube, Deutschland ist im Moment dabei, israelische Drohnen zu leasen und die auch über israelischem Gelände zu testen, weil nach deutschem Recht ist das gar nicht erlaubt. Wie soll man das der Bevölkerung eigentlich verkaufen, dass wir hier im Krisenherd Middle East mit einem Land zusammenarbeiten, was seit seiner Gründung das Völkerrecht bricht? Ich sag mal Plan D, die Nakba, alles das, Sykes-Picot wird in Ihrem Buch ja beschrieben, hat mich ein bisschen überrascht, weil Sie doch sehr stark in die Sache gehen. Wie soll man das der Bevölkerung erklären, dass das so aussieht? Und nochmal an dieser Stelle die Frage, warum sind Sie da so intensiv ins Thema eingestiegen? Ich lese dann auch von Lawrence von Arabia, den Araber verraten. Warum ist das für Sie so wichtig?
Es ist so wichtig, weil ich das als eine sehr große Ungerechtigkeit empfinde gegenüber diesem Volk, was sein Land verloren hat, 48. Da sind 750.000 Palästinenser von ihren Häusern, ihren Ländereien vertrieben worden. Und dort ist dann der Staat Israel ausgerufen worden. Und es blieb ihnen noch 22%, wo sie jetzt leben. Und wo dann ständig noch neue Siedlungen der Israelis dahin hingerichtet werden und so weiter. Das ist die erste Ursache. Und der zweite Grund ist, wie gesagt, wir Europäer haben ein Interesse daran, dass es doch zu einem Frieden kommt. Und die Möglichkeit gibt es. Wir haben die zu nutzen. Und drittens, wir haben dafür zu sorgen, dass es nicht zu neuen Flüchtlingsproblemen kommt. Wir haben genügend Probleme schon mit dem Syrien-Problem gehabt und so weiter. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht noch die Palästinenser noch wieder ein neues Problem da irgendwie schaffen.
Herr Feider, was sagen Sie als langjähriger Diplomat Luxemburgs? Was ist Ihrer Meinung nach Israel? Ist das eine Demokratie? Ist es ein Apartheidsstaat? Ist es eine Mischform? Was ist denn das?
Ja, ich habe festgestellt, auf vielen Sitzungen, wo ich als Vertreter Luxemburg dabei gewesen ist, dass Israel immer wieder behauptet hat, wir sind die einzige Demokratie in dieser Gegend. Und bitte, Sie sollen sich dessen bewusst sein und diese Dimension da irgendwie in Ihrer Politik da achten und so weiter. Wir haben Kontakte gehabt bei unseren letzten Reisen in Israel selbst mit Vertretern von den sogenannten Arabern, was eigentlich die Palästinenser sind, die noch verblieben sind, die wenigen, die dort verbleiben konnten. Und die haben uns erklärt, wie groß die Diskriminierungen sind, die diese sogenannten Araber dort erleiden. Die haben viel weniger Möglichkeiten, in die Schule zu gehen. Ein palästinensisches Kind in Israel kriegt nur ein Fünftel von dem, was ein israelisches Kind kriegt, ein jüdisches Kind und so weiter. Und dieselben Möglichkeiten, die gibt es auf anderen Gebieten der Gesellschaft und so weiter.
Es gibt 50 Rassegesetze speziell für die Palästinenser, um sie einzuschränken.
Ja. Und wie gesagt, es gibt auch irgendwie eine Tendenz, irgendwie diesen Teil der Gesellschaft immer stärker da abzugrenzen. Es gibt Vorstellungen irgendwie, auch in den Spitälern irgendwie Dienststellungen einzurichten, die nur für die Juden gültig sind und andere für die Palästinenser. Mhm. Es gibt Vorstellungen auch irgendwie Straßen in Israel, im Norden von Israel zu bauen, die nur für die Juden erlaubt werden und nicht für diese Araber, Palästinenser und so weiter.
Mhm. Wenn Sie so argumentieren und das Land ja mehrfach bereist haben, kriegen Sie in Europa und im deutschsprachigen Raum da Verständnis zu spüren oder wendet man sich ab und sagt, Vorsicht, da wird man ja ganz schnell auch als Antisemit bezeichnet, wenn man die Realität beschreibt, wie sie ist?
Nein, ich glaube, man muss den Mut haben, die Realität doch zu sehen und klar auch einzusehen, dass natürlich es eine große Anstrengung gibt, auch von der Seite von der israelischen Regierung, von Netanyahu, den Antisemitismus zu instrumentalisieren als Kritik gegenüber jedem, der nicht mit der Politik dieser Regierung einverstanden ist. Das ist ein ganz klares Problem und ich glaube, wir müssen dem klar entgegentreten können. Wir können das nicht annehmen. Wir müssen gegen Antisemitismus sein, aber Kritik an der Regierung von Israel, die wir unbedingt unternehmen, tun müssen und so weiter, hat nichts zu tun mit Antisemitismus.
Ist Ihrer Meinung nach diese Politik, die Sie hier beschreiben, diese Propaganda, Politik, jeden ins Feuer zu nehmen, der Israel kritisiert und ihn als Antisemiten zu brandmarken, ist das für Sie ein erneutes Benutzen der Opfer der Shoah, dass sie eben wieder benutzt werden, um dann wieder eine Politik durchzuführen, die eben menschenverachtend ist?
Wir konnten beobachten, dass es wirklich ein großer Teil der Politik ist von Netanyahu, die Shoah zu benutzen, um gegen irgendwie eine Politik zu sein, die seinen Interessen nicht entspricht. Mhm. Immer wenn eine solche Politik irgendwie angeführt worden ist, von egal welcher Seite, europäischer, amerikanischer Seite, hat er gesagt, oh, aufpassen, das kommt wieder eine Gefahr von dem, was wir damals erlebt haben und so weiter. Das ist die systematische, permanente Instrumentalisierung der Shoah, um gegen jede andere Politik zu sein, die diesem Land, diese Regierung irgendwie vorgetragen wird.
Würden Sie die BDS-Kampagne unterstützen?
Ich bin Mitglied in Luxemburg von einem Solidaritätskomitee für die Rechte der Palästinenser, die klar auch eintritt für diese BDS-Kampagne. Das ist eine Kampagne, die von der Zivilgesellschaft der Palästinenser durchgeführt worden ist, aufgebaut worden ist. Und die ist nicht auf Gewalt aufgebaut, die ist klar ohne Gewalt und so weiter. Und die baut auf den Menschenrechten auf und die sagt ganz klar, wir wollen diese Politik durchführen, diese Boykott, Diskriminierung und so weiter, solange Israel das Völkerrecht nicht respektiert. Und ich glaube, das ist eine sehr legitime Angelegenheit und ich glaube, das ist eines der wenigen Hoffnungsschimmer, die in diesem Moment, in dieser Problematik es gibt und das ist sehr ermutigend zu sehen, wie in Europa und stärker noch vielleicht in Amerika diese BDS-Kampagne zum Tragen kommt.
Herr Feider, vielen Dank für dieses Statement. Wir bleiben beim Buch, das kommt auch alles im Buch so vor, weil es geht eben auch um Unterdrückung, um David gegen Goliath und Palästina ist ein typisches Beispiel, was seit 1948 aber schon vorher so auch vorkommt. Ich sage nur Plan B und rate an dieser Stelle das Buch von Ilan Pape, die ethnische Säuberung Palästinas, zu lesen, gibt es auch auf Deutsch. Sie beschreiben in Ihrem Buch aber eben auch Länder, wo man es geschafft hat, einen Schock zu überstehen. Kuba. Kuba war ein Land, was regiert wurde von Fidel Castro, nicht unbedingt mit Methoden, die alle gut heißen, aber man muss es in dem historischen Kontext verstehen, sehr abhängig war von der Sowjetunion, die dann zusammenbrach, was in Kuba zu einer Krise geführt hat. Aber Kuba hat nach Ihrer Schilderung die Kurve bekommen, auch im Agrarbereich. Wie hat Kuba das gemacht? Wie war das noch, als es angedockt war an die UdSSR? Was kam dann und wie ist es heute?
Ja, Kuba war sehr stark abhängig von der Sowjetunion, von Importen, von landwirtschaftlichen Maschinen, von Saatgut, von chemischen Düngern und. Und dann ist, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, 1992 und so weiter, ist Kuba von einem Tag zum anderen in eine totale Konfliktlage geraten und musste eine völlig neue Landwirtschaft aufbauen.
Man war auf Monokultur gebürstet.
Und die hatten eine Spezialperiode durchzustehen, die sehr viele Probleme für die ganze Bevölkerung bedeutet hat. Die hatten nicht immer sehr viel zu essen, diese ganze Zeit. Aber die haben das dann fertiggebracht, irgendwie ihre Landwirtschaft völlig umzustrukturieren. Die haben einen großen Teil ihrer Ländereien den Privaten wieder zukommen lassen und sie haben die Kleinbauern unterstützt und die haben vor allem es fertiggebracht, rund um alle Städte einen Gürtel aufbauen zu lassen, wo dann Gemüse und Obst aufgebaut worden ist nach biologischen Methoden. Mit dem Resultat, das konnten wir auf unserer Reise sehen, dass heute sämtliche Bürger aller Städte in Kuba Zugang haben zu einer nahrungssicheren Ernährung.
Alles im städtenahen Bereich, urbane genau. Landwirtschaft, und, ökologisch.
Das ist die urbane Landwirtschaft in Kuba. Die ist wirklich hervorragend und das ist wirklich beeindruckend, wie schnell die Kubaner es fertiggebracht haben, die Landwirtschaft umzustellen und sich auf diese Bahn zu begeben.
Können wir Europäer und auch Amerikaner, Industrienationen, was davon lernen?
Ja, ich glaube, wir haben alle Interesse daran, einen möglichst großen Teil unserer Bürger eine nahrhafte, gesunde Ernährung zukommen zu lassen. Und wir haben die Möglichkeiten, das wirklich zu unterstützen, indem wir zum Beispiel sagen, alle Kantinen in Schulen, in Spitälern, von Militäranlagen und so weiter, die werden in den nächsten 3-5 Jahren sich nur auf biologische Ernährungsmittel da einstellen und so weiter. Und der Staat unterstützen das.
Dass die lokal produzierte Produkte konsumieren, um so einen Markt zu schaffen, einen Binnenmarkt zu schaffen.
Das ist eine der Möglichkeiten, um das zu unterstützen und zu fördern bei uns.
Gesunder Geist, gesunder Körper und so wie du isst, so fühlst du dich natürlich auch. Also du bist, was du isst. Da sind wir beim Gesundheitssystem. Das kubanische Gesundheitssystem ist legendär. Warum eigentlich?
Ja, eine der Ursachen ist natürlich, dass Fidel Castro selbst ein sehr großes Interesse immer hatte für die Gesundheit und vor allem für die Gesundheit der Kinder. Der hat sich immer sehr stark interessiert für jede Forschungsdimension, für Medizin für die Kinder und so weiter. Was natürlich erklärt, warum es heute in Kuba so viele Schulen gibt. Dass zuerst in Kuba es möglich geworden ist, jedem Kubaner einen Gratiszugang zu einer sehr guten Gesundheitspflege zu erlauben und so weiter. Und zweitens auch anderen Ländern irgendwie den Zugang zu einer guten Gesundheit zu erleichtern, indem in Kuba eine sehr große Zahl von Gesundheitsschulen, Hochschulen errichtet worden ist, wo Tausende von Studenten aus Entwicklungsländern irgendwie ihre Medizinstudien machen können und so weiter. Und dann drittens kommt die Dimension hinzu, dass Kuba heute ungefähr etwa 20.000 Ärzte in Entwicklungsländern tätig hat, die sich mit den Gesundheitsproblemen dort abgeben und den Leuten dort helfen, das Gesundheitssystem zu verbessern und auch den Leuten einen Zugang zu gewähren zu sehr guten Medizinmöglichkeiten.
Wenn man an Kuba denkt, denkt man natürlich automatisch an den zigarrerauchenden Fidel Castro, der ja in unserer Westpresse auch nach seinem Tod nicht unbedingt nur einen positiven Nachruf bekommen hat, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass er Unabhängigkeitsbewegungen in der ganzen Welt, Afrika und auch Lateinamerika unterstützt hat. Von daher, es war klar, dass es nicht alle witzig fanden, was dieser Mann getan hat. Der hat ja auch Waffen exportiert, weil er das für richtig hielt. Wenn man einen solchen Menschen beurteilen will oder einen Staatsmann überhaupt beurteilen will, also wenn man sagt, ja, der war auf Personenkult getrimmt, dann kann man das, glaube ich, relativ schnell daran festmachen, wie viele Plätze, Straßen, öffentliche Orte nach ihm benannt wurden. Wie viele Straßen, Plätze sind nach Fidel Castro in Kuba benannt?
Ja, es ist beeindruckend, dass es überhaupt in Kuba keinen Personenkult für Fidel Castro gibt. Es gibt keine Straße, kein Monument, das den Namen Fidel Castro trägt. Es gibt keine Münze auf den Namen Fidel Castro. Und als Fidel Castro gestorben ist, hat man sein Testament gelesen und da steht als erstes drin, ich bestehe darauf, dass es weiter keinen Personenkult auf meine Person zu geben hat in Kuba. Das finde ich sehr beeindruckend. Wie viele Leute gibt es in der Weltgeschichte, die das getan haben und so weiter? Und mich hat immer wieder gestört, wie man diesen Mann, diesen Fidel Castro da diffamiert hat, verteufelt hat. Und wie man über alle seine Errungenschaften für seine Gesellschaft da hinweg gesehen hat. Und man sollte auch nicht vergessen, dass das, was in Kuba geschehen ist, die Errungenschaften, nicht nur eine Errungenschaften eines Mannes sind. Das ist ein System, dass das aufgebaut worden ist auf einer ganzen Gesellschaft. Mhm. Auch diesen sogenannten gesellschaftlichen Komitees und so weiter, die alle dazu beitragen und so weiter. Und das ist eine Errungenschaft, die es verdient, dass man das so sieht und auch achtet. Auch die Dimension zum Beispiel, dass Kuba eines der wenigen Länder ist, die irgendwie im Gleichgewicht sind, wenn es um den Klimawandel geht und so weiter.
Und der ökologische Fingerabdruck des Einzelnen.
Der ökologische Fingerabdruck in Kuba ist völlig im Gleichgewicht. Dort wird nicht mehr verbraucht, als irgendwie neu erneuert werden kann.
Mhm. Welche Fehler hat Kuba gemacht?
Ja, natürlich sind dort große Fehler. Es gibt auch sehr, sehr große Schwächen in Kuba. Es gibt eine gewisse Korruption, es gibt große Transportprobleme, es gibt Kommunikationsprobleme dort und so weiter. Aber man muss natürlich einsehen können, dass Kuba irgendwie etwas zu tun hatte in einer ganz besonderen Lage, wo es seit dem Beginn von den normalen Märkten da irgendwie abgekapselt worden ist durch die Sanktionen, die
bis heute anhalten.
Die wirtschaftlichen, finanziellen Sanktionen der Amerikaner, die bis heute andauern.
Mhm. Und natürlich mehrfach auch Opfer wurde von CIA-Aktivitäten.
Und dann Terroraktivitäten, von denen natürlich niemand bei uns im Westen irgendwie informiert worden ist.
Mhm. Lassen Sie uns zum Schluss dieses Gespräches, was ich übrigens sehr, sehr erfrischend finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Feider, lassen Sie uns mal auf den Papst kommen. Der ist bei uns nicht so oft Thema. Ich weiß nicht, ob man Sie als Fan des Papstes bezeichnen kann, aber in Ihrem Buch sprechen Sie auch über seine Enzyklika Laudatio Si. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein ganz wichtiger Kernsatz, den dieser Papst geäußert hat, und zwar so, dass ihn jeder hören konnte, man hätte ihn auch publizieren können, dicker in unseren Gazetten, wenn man das gewollt hätte, diese Wirtschaft tötet. Das ist ja kein Plädoyer für den Neoliberalismus.
Nein, er hat eine sehr starke Kritik geäußert am Neoliberalismus, an dieser Gier an Macht und an Geld und auch an dem Konsum, Vorkommen und Vorgehen in unserer westlichen Gesellschaft und so weiter.
Geld als Gott.
Er hat Geld als Gott und so weiter und Geld als Idol. Hat das sehr stark kritisiert und zu gleicher Zeit weist er auf die großen Probleme hin der armen Leute auf unserer Welt und der arme Bettler, der arme Bauer und so weiter, der Fischer, der arme Fischermann und so weiter und eine ganze Reihe von Leuten, die er sieht und der anspricht und so weiter, wo er sieht, die haben zu leiden an unserer Gesellschaft und an unserem System und so weiter und wir müssen auf die zugehen.
Mhm. Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Kirchen für einen Wandel der Welt? Die sind ja für mich immer diejenigen, die auch immer ganz stark sagen, wir müssen die Schöpfung bewahren. Das, was Sie hier beschreiben, ist ja, dass wir eben die Schöpfung ja kaputt machen. Das ist ja das Gegenteil von bewahren. Erwarten Sie mehr hier von allen Kirchen?
Ja, eigentlich müssen die Kirchen diesen Papst ernst nehmen und auch seine Enzyklika Laudato Si versuchen, stärker umzusetzen und so weiter. Ganz stark ihre Rolle da wahrnehmen, soweit das noch möglich ist und so weiter. Ich bin nicht sicher, dass das überall geschieht. Ich habe auch ein bisschen das Vernehmen, dass dieser Papst manchmal angesehen wird von verschiedenen Europäern. Das ist ein Papst aus Lateinamerika, der kennt unsere Gesellschaft nicht und so weiter.
Fantast.
Und, ein Fantast. Und es ist ein bisschen schade, dass nicht überall seine Vorstellungen und seine Messages und so weiter irgendwie ernst genommen werden, wie sie es eigentlich werden müssten.
Mhm. Lassen Sie uns zum Schluss des Gesprächs nochmal auf die Situation in Europa kommen. Europa endet ja nicht an der polnischen Grenze, sondern es geht ja bis nach Moskau und weiter, Eurasien, ein Kontinent. Das politische Klima ist ja wieder frostelnd. Der Kalte Krieg, kann man sagen, ist zurück. Das Verhältnis zwischen dem alten Europa, wie die Amerikaner das nennen, dem neuen Europa und Russland, Eurasien, ist ja künstlich unter Druck gesetzt worden. Das sind ja Wirtschaftskriege, um die geht es ja letztendlich. Es geht im Nahen Osten um Kriege von Bodenschätzen, um Energieträger. Darüber wird in den klassischen Medien einseitig diskutiert. Wir sind hier in einem freien Medium, da wird anders darüber diskutiert und ich glaube, in den freien Medien gehört die Zukunft. Glauben Sie an einen Wandel, dass das Rad sich nicht mehr zurückdrehen lässt, dass wir diese Transparenz, die wir hier schaffen, dass die uns befreien wird? Glauben Sie daran oder ist es ein kurzer Lichtblick und wir müssen damit rechnen, dass wir richtig Gegenfeuer bekommen?
Was mich ungeheuerlich stört in der augenblicklichen geopolitischen Lage, auch was die Europäer anbelangt, ist, dass wir das Völkerrecht nicht so ernst nehmen, wie das müssten. Und ich bin sehr ungehalten über die Verletzungen des Völkerrechts, die wir uns Europäer da überall leisten. Und das geschah zum Beispiel bei dem Krieg gegen Serbien schon 1990. Das ist geschehen zum Teil durch die Amerikaner in Afghanistan. Das ist ganz eindeutig geschehen 2003 im Irak. Und das waren die Amerikaner, das waren auch die Briten. Und hinter den Amerikanern und Briten standen 40 andere Staaten, die das Völkerrecht auf eine unwahrscheinliche Art und Weise dort verletzt haben. Und danach gab es auch die Libyen-Angelegenheit, wo die Franzosen, Briten, die NATO da vorgegangen sind und so weiter.
Jetzt Syrien.
Und jetzt Syrien. Und das ist auch ein sehr starker Fall von Verletzungen des internationalen Völkerrechts. Was erlaubt uns Europäer, so viele Waffen zu liefern an die Staaten um Syrien und so weiter? Und diese Waffen sind dann an die sogenannte moderate Opposition geschickt worden und so weiter. Und das waren dann sehr oft Ableger von Al-Qaida, Al-Nusra und so weiter, wo wir nie eine klare Perspektive gesehen haben, was kann das, was können solche Bewegungen für die Syrien da verbessern und so weiter. Und wir haben eine große Mitverantwortung für den Krieg, der während 7 Jahren in Syrien da vorgegangen ist und die vielen Verletzungen, die vielen Zerstörungen, die dort stattgefunden haben und so weiter. Wie gesagt, die Verletzungen des Völkerrechts ist eine sehr große Angelegenheit. Ich glaube, wir Europäer müssen es wieder schaffen, dass die Achtung des Völkerrechts zu den großen Prinzipien unserer Demokratie gehört und dass das viel stärkere, ganz strikte Beobachtung verlangt in der Zukunft.
Ist Ihrer Meinung nach die NATO ein Verteidigungsbündnis oder zu einem Angriffsbündnis mutiert?
Ja, in der NATO kann man natürlich viel, viel diskutieren. Warum haben wir überhaupt noch eine NATO? Warum, als der Warschauer Pakt verschwunden ist, war da nicht die Daseinsbasis einer NATO irgendwie weg? Warum ist da die nicht wahrgenommen worden? Und wie gesagt, in der NATO haben die Amerikaner immer noch eine sehr wichtige Führung gehabt und so weiter. Und die anderen, sind dann immer hinterhergelaufen und so weiter. Und das ist dann sehr oft verbunden worden mit sehr vagen irgendwie. Wie soll ich sagen, Stellungnahmen irgendwie in den verschiedenen Lagen, wo die Amerikaner sich irgendwie da eingeführt haben und so weiter. Und da ist das sehr oft zu Verletzungen gekommen des Völkerrechts, wo die anderen Staaten da geschwiegen haben. Und so weiter.
Man kann ja die aktuelle Krise zwischen Europa und den Vereinigten Staaten oder die Krise innerhalb der NATO, so muss man sie ja eigentlich nennen. Wenn wir den Syrien-Angriff jetzt zuletzt sehen, hat sich Deutschland ja enthalten, ist im Nachhinein aber trotzdem gut gefunden, aber das haben ja die Franzosen, die Briten und die Amerikaner abgekaspert. Man kann diese Krise ja auch als Chance sehen. Wo liegt Ihrer Meinung nach denn eigentlich die Chance in der Krise für Deutschland, hier als Friedensstifter mit gutem Beispiel voranzugehen? Oder überschätzen wir da unser geopolitisches Gewicht?
Ja, ich glaube, die Deutschen, die könnten ja irgendwie das Beispiel geben, um irgendwie jede Waffenlieferung einzustellen gegenüber den Ländern, die in dieser Gegend da irgendwie vertreten sind. Auch vielleicht auch gegenüber den Türken. Warum wurden den Türken so viele Tanks da geliefert, die jetzt gebraucht werden, um in Afrin gegen die Kurden vorzugehen? Und die Angelegenheit der Türken in diesem Kurdengebiet im Norden von Syrien ist auch eine ganz klare Verletzung des Völkerrechts. Das müsste ganz klar so gesehen werden und so gebrandmarkt werden. Das geschieht aber nicht so. Und das ist eine andere Schwächung der NATO, auch der Europäer und so weiter. Wie gesagt, jede Waffenlieferung an die Gegend stoppen und andere Mitgliedstaaten, Europäer auch dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Lassen wir uns mal die Waffenlieferungen stoppen gegenüber der ganzen Gegend, auch gegenüber Saudi-Arabien zum Beispiel. Saudi-Arabien ist sehr stark in dieser ganzen Gegend vertreten und auch andere Staaten wie Katar, die Vereinigten Emirate und so weiter. Und die haben den sogenannten Widerstandsbewegungen in Syrien da viele, viele Waffen zukommen lassen.
Saudi-Arabien führt ja im Moment in der UNO auch
Im Iran,
ja, den Menschenrechtsrat, ist eine andere Geschichte. Ihr Buch, Herr Faider, trägt den Titel nicht umsonst, leistet Widerstand. Bedeutet Widerstand zu leisten vielleicht auch, sich zu zu entschließen, zukünftig lokal einzukaufen, zu sagen, ja, ich versuche eben, was die Lebensmittel angeht, auf meinem Wochenmarkt bei meinem Bauern nachzufragen und vielleicht eine Schule anzusprechen oder mich in einer Schule stark zu machen, dass mehrere Schulen sich zusammentun und den Bauernhof um die Ecke besuchen, sagen so, wir wollen das jetzt mal umsetzen. Weil das, ist das für Sie auch eine Form des Widerstand leisten?
Ja, ich würde sagen, unbedingt. Ich glaube, ich habe ja vorhin schon gesagt, eine alternative Ernährungspolitik und Praxis besteht darin, möglichst viel alles lokal zu kaufen und zu produzieren. Und das gilt natürlich vor allem zuerst für die Ernährungsmittelprodukte. Und ich begrüße die vielen Initiativen, die laufen, um lokal, regional irgendwie gesunde Nahrungsmittel zu produzieren. Es gibt immer mehr Initiativen von Bürgern, die sich zusammentun, das Unternehmen, das produzieren und so weiter. Es gibt auch Bauernorganisationen, es gibt auch Organisationen wie in Frankreich zum Beispiel, diese sogenannte AMAP-Organisation, wo die Produzenten mit Käufern zusammenkommen und die Käufer, die kaufen dann die Produkte, das sind biologische Produkte, die kaufen die zu einem gerechten Preis. Und das kommt auch doch zu einem Dialog, einem sozialen Dialog zwischen Leuten, die sich bis dahin nicht gekannt haben und so weiter. Es gibt ganz viele Initiativen auf verschiedenen Gebieten, auf vielen Ländern. Und das ist eine sehr ermutigende Entwicklung und so weiter. Und ich glaube, die ist noch weit nicht am Ende.
Herr Faider, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Das ist Ihr Buch Jean Faider leistet Widerstand mit einem Vorwort von Jean Siegler, den Sie an dieser Stelle grüßen können. Der hat ja auch ein ziemlich dickes Kursbuch, den hierher zu bekommen. Das ist uns bisher nie gelungen. Wir mussten nach Genf fahren. Vielleicht treffen wir Sie beide dort mal. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Buch. Ich kann es nur als Anregung empfehlen, es zu lesen. Und es macht nicht aggressiv. Es ruft auch nicht dazu auf, gewalttätig zu werden, sondern sich zu überlegen, okay, das kann man ja auch als ein Spiel verstehen. Ich schlage jetzt mal dieser neoliberalen Politik ein Schnippchen, indem ich mich lokal engagiere, indem ich zum Beispiel lokal einkaufe. Dieses Buch ist auf Deutsch erschienen. Ist damit zu rechnen, dass es auch auf Englisch und vor allem auch auf Französisch erscheint, damit es im frankophonen Afrika gelesen werden kann?
Die französische Übersetzung ist fertig. Ich habe vor einigen Tagen einem Verlag in Frankreich das Manuskript auf Französisch zukommen lassen und ich warte jetzt auf die Antwort.
Herr Faider, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und eine letzte Frage an Sie. Woher nehmen Sie Ihren Elan und Ihre Energie? Es kann ja nicht nur biologische Nahrung sein.
Nein, das ist eine Grundeinstellung gegen Ungerechtigkeit in der Welt. Das fühlt einen immer auf, wenn man das so sieht. Und ich glaube, es gibt die Möglichkeit, irgendwie dagegen vorzugehen, sich zu organisieren, mit anderen zusammenzutun und Handlungen einzuleiten und so weiter, um irgendwie Verbesserungen einzuleiten. Es gibt keine Garantie von einer besseren Welt morgen, aber ich glaube, wir können uns nicht zufrieden geben mit dem, was ist. Und wir müssen uns zusammentun, wir müssen uns organisieren, wir können uns organisieren, um das zu verbessern.
Vielen Dank fürs Kommen.
Bitte.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Jean Faider. Ich empfehle nochmal dieses Buch Kaufen, Lesen, Handeln. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.